eigentlich.
Champagner statt Bier, der Football-Podcast.
So, hallo, wir sind schon wieder da hier mit Champagner statt Bier. War eine relativ lange Sommerpause, oder? War 2 Monate oder so, das letzte Mal hier gewesen. Müsste jetzt Folge 4 sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, man verliert langsam den Überblick. Aber schön, dass es wieder geklappt hat. Die Saison geht gleich wieder los. Gibt also dementsprechend viel zu bereden. Wird wahrscheinlich wieder lang wie immer. Aber wir haben diesmal aufgrund kurzfristiger Absagen sind wir zu dritt heute nur da. Was auch schön ist. Vielleicht verkürzt das die Sache ein bisschen. Der andere ist natürlich da.
Ja.
Schön, dass du da bist. Du hast mir vorhin geschrieben, dass du jetzt bloß noch die U23 machst als Strahlensprecher.
Ja, das gibt jetzt einen Pool von Sprechern. Also das wurde ein bisschen aufgeteilt und das ist schon okay. Die U23 finde ich sehr schön. Jetzt im Stadion am Bad in Markranstädt, das wird sicherlich sehr schön. Nächste Woche geht's ja dann los.
Und nächste Woche geht's gegen Dynamo.
Das Dynamo 2, genau. Ja. Genau. Und die U19 beginnt, glaube ich, auch. Ja, einen Tag später gegen Wolfsburg, wenn ich mich nicht irre.
Ah ja, okay.
Erstes Spiel dann in der Bundesliga.
Aber das dann schon, wenn es am Stadion am Bad draußen ist, schon schwierig, dann falls mal parallel irgendwie oder danach die Profis spielen, dann irgendwie rüberzukommen, oder?
Da wird's ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, dass es nicht so oft vorkommen wird und ansonsten muss ich wohl auf Sky vertrauen und dass ich nichts erfahre auf dem Weg nach Hause.
Oder nebenbei auf dem Handy guckst.
Ja, geht das da schon? Ich krieg immer so Live-Ticker von Kumpels, das will ich dann nicht haben.
Ja. Hast du schon jetzt in der Vorbereitung U23-Spiele gesehen?
Nee, leider nicht. Ich habe gar kein Spiel, nicht mal eins von der ersten Mannschaft gesehen. Ich war dummerweise immer weg und ja, ich bin schon sehr, sehr vorfreudig auf Samstag, dann endlich mal wieder ins Stadion.
Und gibt's so bei der U23, hast du schon so insgesamt Favoriten, wo du sagst, auf die gucke ich nächstes Jahr besonders, die freue ich mich drauf?
Naja, es gibt ja viele, die aus der U19 jetzt hochkommen. Ich glaube, der Rabjäger ist mit dabei und den fand ich schon super in der U19. Und ich gehe auch davon aus, dass das auch immer mal aus der ersten Mannschaft noch der eine oder andere noch mal ein bisschen mit runtergucken wird, sei es jetzt vielleicht Predjak oder Strauß nochmal oder Palacios oder so. Und die freuen mich eigentlich schon sehr, wenn die da mal da sind, aber natürlich auch die anderen.
Ja. Und das große Lokal da, wie steht an gegen Lok? Bist du denn auch Stadionsprecher, wenn die gegen Lok spielen, dann ist wahrscheinlich dann der Bilder
geplant, ja. Ja.
Mal sehen.
Crazy.
Ja. Großer Auftritt.
Angst.
Okay. Und es ist noch da der Axel. Und das erste Mal hier am Tisch.
Hallo.
Axel, man kennt dich aus woher? Erzähl mal.
Man kennt mich eigentlich vom Fanradio.
Vom Fanradio, ja.
RB-Fanradio kennt man mich. Ja, wenn man mich kennt, ja.
Wenn man dich kennt. Bestimmt kenne ich mindestens 50% aller Hörer, kennen mich bestimmt ganz in- und auswendig und sagen jetzt, jetzt sagst du. Wir haben ja heute die großartige Meldung in der Bild gelesen, dass es das Fanradio nicht mehr gibt, aber in einer anderen Form gibt als Bullenfunk künftig. Weißt du, wie ist das geplant oder das, kannst du dazu was sagen?
Man hat versucht, das Ganze wahrscheinlich professioneller zu machen, ein bisschen zu verändern, hat den Bullenfunk, den es ja in Salzburg auch schon gab, da ins Leben gerufen und hat dort, sieht man ja auf der Seite schon von bullenfunk.fm, kann man ja so sagen, kann man das nachlesen, dass es da ein neues Team gibt, da sind Ronny und Sven vom Fanradio dabei und zwei neue Kollegen. Ich bin nicht mehr dabei, der Felix ist nicht mehr dabei. Der Felix ist sozusagen ausgeschieden, wie man das so tragischerweise sagt, muss man so sagen. Und ich habe einen neuen Bereich übernommen. Also ich habe eine neue Aufgabe.
Erzähl mal.
Ja, ich mache die Blindreportage bei RB.
Ah, okay.
Im Stadion hat man gesagt, wollte man eigentlich schon länger machen. Und ja, wie das immer so ist, wenn man schnell aufsteigt, Na, irgendetwas bleibt erstmal liegen und jetzt hat man das gemacht. Zweite Liga hat man gesagt, okay, und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, und da war ich dabei und sage, ja, okay, klar, gerne.
Und da haben wir angefangen. Hast du schon Spiele gemacht?
Wir haben Paris gemacht und wir haben Getafe gemacht und lief bis jetzt sehr gut.
Wie viel sind das dann so?
Also wir haben 20 Plätze im Stadion,
okay,
weil wir das Ganze mit einer Audiodeskriptionstechnik machen, im Prinzip wie eine Art, wie ein Museum, ein Audioguide-System.
Okay, okay.
Die bekommen Kopfhörer auf, haben einen Empfänger und ich stehe dann da und mache das ähnlich wie beim Fanradio, nur ohne die kleinen lustigen Nebenbemerkungen sozusagen. Also ich erkläre im Prinzip das Spiel so, wie es gerade ist.
Du bleibst sehr eng an dem, was wirklich passiert.
Das ist, da bin ich immer sehr bemüht. Ich bin auch immer sehr fertig hinterher, habe ich gemerkt. So nach 90 Minuten merkt man das, dass das wirklich sehr anstrengend ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß und es ist, man muss so sagen, wenn man unsere Gäste, so nenne ich das jetzt mal, da sitzen sie, die Fans, die Sehbehinderten und wie sie auch mitgehen und von dem, was man erzählt. Man erzählt ja selber und dann guckt man manchmal rüber und die Art der Reaktion, das ist ganz toll. Also es macht unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass das lange so bleibt.
Und wo sitzen die?
Oben neben der Presse, im A-Block, neben der Pressetribüne sind extra Behindertenplätze ausgewiesen. Da, wo die Rollstuhlfahrer sitzen, dort dahinter sitzen dann die Sehbehinderten.
Alles klar.
In der Nähe von der Pressetribüne, also
okay,
links daneben.
Ja. Und bist du traurig, dass du jetzt aus dem Fanradio raus bist?
Ja, schon, ja, klar. Weil es hat unheimlich viel Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber die neue Aufgabe macht natürlich genauso viel Spaß und ja, du kannst was Leuten geben und das ist ja war ja Motivation beim ersten und bei der Sache jetzt auch, also bei Fanradio. Und daher, ja, so traurig es ist, so schön ist es mit der neuen Aufgabe.
Ja.
Ja, muss ich so sagen.
Okay. Aber grundsätzlich kann man erstmal festhalten, Fanradio geht weiter.
Weiter und ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen kleinen Ausfaller und was es da alles gab, wo wir immer Probleme hatten, kein Netz und da hat es gekratzt und was weiß ich alles und dann mussten wir das Handy nehmen. Das
habe ich damals gelitten auf meiner Zugfahrt. Gott, jetzt fehlt bei dem das Netz.
Ja, genau. Und ja, das macht die Sache sicherlich besser, gehe ich mal von aus. Und dann sind ja, ich glaube, die beiden anderen sind ja auch richtig ausgebildete Reporter und denke ich mal schon, dass das so
ist. Stefanie Zander von Sport1 FM ist auf der Webseite verzeichnet und jemand, wo
ich Patrick, den Namen vergessen habe. Den Nachnamen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ja, Patrick heißt er, der ist von Energie Cottbus und hat dort Blindenreporter gemacht. Das Gleiche, was ich jetzt hier mache, hat er dort gemacht.
Ja.
Und da denke ich mal, dass das qualitativ auch eine gute Geschichte
ist. Und der war wie Ben wie früher bei 90 Euro, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. Naja, gucken wir mal. Ich werde es wahrscheinlich nicht so richtig oft anhören, aber man wird davon hören, wie es ankommt, wahrscheinlich.
Genau.
Auf den bekannten Wegen, Forum, etc.
Wenn Sky ausfällt, dann auf jeden Fall.
Ja.
Wenn Sky ausfällt, ja, das war schön, sehr gut.
Wenn Sky, ja. Bist du schon vorbereitet auf Sky, ja?
Ich habe durch Zufall einen Sky Go Zugang und darauf freue ich mich dann doch sehr, dass es endlich möglich ist, jedes Auswärtsspiel tatsächlich auch mit den Augen zu gucken. Auch wenn ich das Fanradio wirklich sehr, sehr ausgiebig genutzt habe, wenn es keinen Livestream gab.
Aber ist fürs Fanradio wahrscheinlich auch schwierig, oder? Es wird ja schon auch dazu führen, dass irgendwie Leute dann sich stattdessen irgendwie lieber auf Sky orientieren, als irgendwie das Radio zu hören.
Ja,
konnte man das früher feststellen, ob es irgendwie parallel eine Live-Übertragung im Netz gab oder nicht?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Klar. Wir wussten ja selber, wenn der Stream irgendwo angeboten würde und so. Aber die Leute haben trotzdem gehört, weil Stream.
Ja, Autofahrer und alles Mögliche.
Genau, oder die das bei der Arbeit hören,
genau,
die da einen Rechner stehen haben und so weiter. Oder einfach nur übers Handy, da gab es ja genau, die TuneIn-App und die RB-Fans und was es da alles gab. Also es wurde trotzdem genutzt. Wir haben das ja an den Hörerzahlen immer gesehen.
Also sobald du irgendwie ein bisschen mobil bist und jetzt nicht, also kannst du mit dem Handy nicht Stream gucken, so wenn du einen ganz normalen Datentarif hast. Und da habe ich auch wirklich immer Fanradio gehört.
Ja, okay. Und das ist für den Daten
akzeptabel? Das geht tatsächlich. Das ist nicht so schlimm. Aber guckst 2 Minuten Video und ist dein Daten.
Dann kommt die nette SMS.
Ja, genau.
Sie nutzen den Rest des Jahres.
Ja, genau. Aber Sky ist schon eine schöne Verbesserung, oder? Also tatsächlich komplette Übertragung mit drumherum Programm zu haben.
Wäre mir jetzt egal, von welcher Firma es kommt, aber
ja. Gut, aber ja, Sky hat jetzt aktuell die Rechte.
Ja, klar, also auf jeden Fall.
Aber wie ist denn das? Ich habe irgendwie letztens, glaube ich, irgendwo gelesen, das Thema der Pro-Fans in diesem Jahr ist irgendwie der zerstückelte Spielplan der zweiten Liga, da das irgendwie so zu thematisieren und was dagegen machen zu wollen, tralala.
Stimmt.
nur noch eben Spielzeit am Wochenende gegen das Montagsspiel sowieso. Wie habt ihr es mit den Spielen? Also ich kann es ja mal gut leiden, wenn das Spiel, was ich gucke, irgendwie zu einer Zeit ist, wo es keine anderen gibt. Also wo man so ein Gefühl hat von, man geht tatsächlich jetzt zu einem exklusiven Ereignis. Das ist ja subjektive Sicht, da hat noch keine Theorie dahinter, aber wie ist das für euch?
Ich bin da sowieso gespalten, weil ich ja sowieso kaputt bin und zu jedem Spiel eigentlich bin. Egal wann das jetzt ist, ich mache das immer möglich. Also auch wenn ich jetzt mal nicht zum Beispiel beim Radio nicht im Einsatz war, jetzt bin ich bei jedem Heimspiel da. Fast jedem Heimspiel, ich muss es leider sagen, weil dieser verdrehte Spielplan genau an meinem einzigen Urlaubswochenende ein Heimspiel angesetzt hat. Und ganz unwichtig gegen Aue, muss man ja nicht, kommt auch keiner ins Stadion. Ist das richtig. Nicht so, aber grundsätzlich sind mir die Spieltage ja relativ egal. Es ist zwar schon schwierig, wenn wir Montagabend in Kaiserslautern spielen sollten, hätte nicht so den Charme, aber würde ich trotzdem fahren. Also ich, da bin ich kaputt genug, aber klar, für viele ist es schwierig. Und dann sind sie wieder aufs Radio angewiesen. Ja. Sky ist ja auch so eine Geschichte, man muss ja sagen, 35, 40 Euro, was da im Monat hingelegt wird, zusätzlich zum normalen Fernsehen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, ja.
Das ist verstehe ich sowieso nicht, dass sie nicht irgendeinen Online-Tarif haben, wo sie einfach nur ihren Online-Account für, was weiß ich, 15 Euro verscherbeln und
das muss ja irgendjemand mal durchgerechnet haben. Das muss ja klappen.
Naja, aber so teilen sich die Leute irgendwelche Accounts und verschieben ihre Sky Go Accounts zu irgendjemandem. Das rechnet sich ja für Sky wahrscheinlich auch nicht so richtig.
Das Signal liegt an. Wenn die es haben, bezahlen, solange Fußball Deutschland so weiter so Fußball verrückt ist, haben die da, glaube ich, die wenigsten Probleme mit dem, also.
Aber es heißt so ein bisschen, wenn ihr Montagabend Kaiserslautern auswärts spielt, dann gehört ja nicht zur Fraktion, die dann Scheiß Sport 1 ruft. Ja.
Also mir ist es tatsächlich, ich bin in der guten Position, dass es mir relativ egal sein kann mit den Tagen. Ich muss halt einfach so gucken, wann ich irgendwo wohin muss. Aber ja, weiß ich nicht. Erstens fahre ich sowieso nicht so viel bei Auswärtsspielen mit. Jetzt nach Kaiserslautern würde ich tatsächlich mal mitfahren, weil ich einen Kumpel habe, der großer Lautern-Fan ist und mich dann verprügeln will wahrscheinlich.
Aber ich vorher schon.
Nee, stört mich echt nicht so. Ich sehe es aber auch so, wie du sagst, wenn das Spiel alleine für sich steht, ist es irgendwie, aus irgendeinem Grund ist es am schönsten dann. Ja. Wenn es jetzt das Freitagsspiel ist, Montag finde ich ein bisschen, es ist halt Montag so. Ist für mich nicht so der typische Fußballtag, aber wird es schon werden. Insofern, wenn da RB-Spiel ist, ist das schon auch.
Das ist für viele halt auch schwierig, weil gerade die Auswärtsfahrer, die auch gerne
fahren. Die Problematik sehe ich komplett.
Das ja, ist weil du, jemand, der Montag ist weg, weil du schon die Anreise hast ja, die und der Dienstag ist genauso bescheiden, weil du irgendwann erst früh wieder da bist.
Und dann machst du deinen ganzen Urlaub kaputt. Und
wenn du Bus fährst von Kaiserslautern zurück, bist du wahrscheinlich um 6 Uhr an der Elze wieder. Ja.
Kannst du direkt in Arbeit gehen.
Ja. Wenn du die Chance hättest, im Bus zu schlafen, dann ja.
Ja, aber grundsätzlich, ja, das Einzige, wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, immer mit der Terminierung generell.
Dass das so spät kommt.
Ja, das stimmt. Das da kannst du nichts planen, du kannst Urlaub, die ist ja schief gegangen. Ja.
Obwohl, die sind schon bis Ende September jetzt auch. Also bis Mitte September sind wirklich die Termine schon durch. Das ist ja fast schon
extrem
lang. Gigantisch. Also das kennen wir anders. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es wohl so ein inoffizielles Abkommen mit den Fans gab, dass man Montagsspiele nicht mit einer größeren Entfernung als 300 Kilometer macht. Mhm. Also um halt so ein bisschen so genau diese Problematik, dass die Leute anreisen müssen etc., so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber irgendwie wird die halt nicht eingehalten. Was dann irgendwie
vor
so
oder nachdem RB aufgestiegen ist.
Die Vereinbarung gab es vorher. Und also ich sag mal, bei 500 Kilometern, wenn du als St. Pauli-Fan irgendwie nach Fürth musst am Montag, das wird dann schon tatsächlich extrem kompliziert. Mhm.
Also, dann muss RB halt einfach relativ schnell aufsteigen. Und dann
gibt es keine Montagsspiele mehr.
Dann gibt es keine Montagsspiele.
Da gibt es nur noch die Freitagabend 20-30 Spiele,
ja,
die wahrscheinlich genauso ätzend sind.
Also, aber da hast du ja aber die sind nicht ätzend, du hast das ganze Wochenende noch davor und Freitag nach 1 macht jeder seins und du bist pünktlich um 20 Uhr im Stadion in München irgendwo. Also
das geht.
Kann ich mir gut vorstellen.
Naja, das passt schon, das stimmt. Ja. Was machen wir jetzt noch? Wir machen eine Werbeecken-Klede. Habe ich vorbereitet. Durch die kurzfristige Absage fehlt heute eigentlich auch so ein bisschen der Block mit dem Kulinarischen. Deswegen habe ich mir das ausgedacht heute. Es gibt ja immer die Tradition, Traditions-Podcast, gibt die Tradition, dass es da eben mal irgendeine kulinarische Essen- oder Trinken-ähnliche Kleinigkeit gibt. Heute ist es Rote Brause. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Blog zu tun. Denkt man gleich, Rote Brause-Blogger, Rote Brause, tralala, das ist der Hintergrund. Nee, der Hintergrund ist tatsächlich, dass für mich Rote Brause ist so ein typisches Fußballgetränk. Tatsächlich. Kenne ich, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Fassbrause.
Hat ja so, ja, Fassbrause. Man hat so eine Erinnerung an früher, die dann vielleicht auch nicht stimmen müssen.
Wo
dann
von jedem Sportplatz. Ist das die Erinnerung? Weil überall gab es Fassbrause.
Ja,
rote Limo gab es überall.
Meine Erinnerung an meine Kindheit ist, dass ich im Stadion Rote Brause Fassbrause getrunken habe. Und deswegen gibt es halt Rote Brause. Passt natürlich zu dem Blog auch super. War so nicht beabsichtigt, aber ist natürlich... So, man sieht es natürlich nicht, aber es ist rot. Es ist auf jeden Fall viel roter als das Sponsorengetränk, das völlig zu Unrecht Rote Brause heißt. Ja, müsste ich wohl mal an der Stelle nochmal erwähnen.
Ins Wasser. Du kannst ruhig strecken, ja. Ich bin Kummer gewohnt, ich bin ein Kind der DDR, streck ruhig.
Ich kenne ja, dass man Rote Brause mit Bier streckt und daraus Potsdamer macht, aber mit Wasser strecken habe ich tatsächlich irgendwie noch nie, habe ich noch nie, oh ja, ist ja jeder jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? sagt man so.
Ja.
Prost, Rote Brause, auf die nächste neue großartige Saison. Und der andere Vlog ist neue Liga. Heißt ja auch neue Podcasts. Und ich glaube, in der dritten Liga gab es eigentlich keine, ich sag mal, Kollegen, sagt man, es gibt Leute, die dann immer so Kollegen so schön sagen. Gab es in der dritten Liga andere Podcasts von anderen Vereinen?
Dann kennst du dich viel besser aus. Ich weiß bloß, dass jetzt dein Lieblingspodcast endlich in der gleichen Liga ist.
Oh, wen nennen wir jetzt als erstes? Wir können ja jetzt natürlich niemanden vorziehen. Ja, es gibt natürlich auch andere Podcasts, die man hören kann. Natürlich das Textilvergehen, ein schöner Podcast zu Union Berlin, kann man sich immer sehr gerne anhören, habe ich auch immer gerne gehört, obwohl ich mich für Union eigentlich nie wirklich interessiert habe, aber den Podcast mochte ich immer sehr gerne. Dann gibt es den natürlich den Millanton vom FC St. Pauli, habe ich noch nicht so oft gehört, war das, was ich bis jetzt gehört habe, war ganz nett. Die machen eigentlich, die habe ich tatsächlich noch nicht gehört, die Folgen, die machen eigentlich auch immer um die Spieltage rum, quasi vorm Spiel und nach dem Spiel jeweils irgendwie so ein Interview mit beteiligten Bloggern etc. Spielern, hast du nicht gesehen. Ich glaube zum Ingolstadt, die haben Ingolstadt als erstes, haben sie ein Interview mit Ralf Gunisch, heißt der Ralf Gunisch, der von Ingolstadt, der früher mal bei St. Pauli gespielt hat. Genau, sowas machen die auf jeden Fall. Kann man sich sehr gut anhören. Sind noch relativ kurze Stücke, zumindest die um die Spieltage rum, dann gibt es noch die langen Millanton-Stücke, die sind tatsächlich manchmal 2 bis 3 Stunden, da muss man schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Der Club, der 1. FC Nürnberg, die haben einen Podcast, heißt glaube ich Clubcast, wenn ich mich nicht alles täuscht. Mhm. Und dann gibt es noch 2 Podcasts, gleich 2 beim FC Kaiserslautern.
Oh.
Die, das Wetzelgebabbel und noch irgendeinen anderen, den ich jetzt vergessen habe, weil der war in irgendeiner landestypischen Sprache gehalten, das konnte ich mir nicht merken.
Schwierig, der Saarländer, der dir
ich werde das verlinken mit in dem Beitrag. Dann ich habe mal irgendwann in der Sommerpause einen Beitrag gemacht zu anderen Bloggern in der 2. Liga und den Podcast, da kann man reingucken und kann das dann anklicken und kann gucken, ob man sich das vielleicht abonnieren will auf dem einen oder anderen Wege. Und so, immer wieder schön mal bei anderen Vereinen noch reinzuhören. Beim Kaiserslautern muss man vielleicht ein bisschen, die sind gerade gegenüber B nicht ganz so freundlich, muss man dann abziehen. Weghören. Muss man manchmal die Ohren ein bisschen zuklappen vielleicht.
Also nicht pro RB sozusagen. Ähnlich den Unionern.
Gut. Ja. Genau.
Also was mich, weil wir gerade bei Kaiserslautern sind und so weiter, die Begegnungen in der 2. Liga dieses Jahr, die finde ich alle sensationell, also vielleicht bis auf Sandhausen. Aber ansonsten finde ich die alle richtig geil, das muss ich mal so sagen. Selbst Aalen als Kommerzgegner finde ich ganz toll. Den VfR finde ich ganz super. Nee, auch, also eigentlich alle Spiele, fast alles neue Stadien.
Das stimmt.
Ja.
Das war auch schon bei der 3. Liga, das hat mich auch schon gefreut, dass man endlich mal wieder was Neues sieht und neue Fans sieht, neue Mannschaften, neue Stadien. Und 2. Liga ist natürlich alles noch einen kleinen Tick größer und dadurch noch spannender.
Aber also mit der Größe, man hat das ja jetzt schon ein bisschen so, diese Union-Boykott, Aalen-Boykott, lassen wir mal Aalen ein bisschen beiseite, weil das ist wirklich ein bisschen witzig. Aber so Union boykottieren, in Karlsruhe wird schon diskutiert, Das wird ja, dadurch, dass es auch relativ viele Vereine jetzt gibt, die irgendwie eine relativ aktive Fanszene haben, wird das ja noch wahrscheinlich über das Jahr relativ stark auf uns zukommen, oder je nachdem, wie stark man an sowas interessiert ist, wird es ja wahrscheinlich doch immer Braunschweig natürlich nicht zu vergessen. Wird das wahrscheinlich schon ein relativ großes Medienthema? Wird das nerven?
Ach, mich wird das überhaupt nicht nerven. So, wer nicht kommen möchte, muss ja nicht kommen, und wer es boykottieren möchte, also wenn sie dann das irgendwie per Stream gucken in ihrem Stadion oder vor ihrem Stadion oder im Clubhaus, meinetwegen so.
Public Viewing ist so eine ganz tolle Sache, haben wir doch gelernt. Seit 2006 wissen wir alle, dass Public Viewing eine tolle Sache ist, und der den weiten Weg Karlsruhe ist auch nicht um die Ecke. Und wenn du hierher kommst, dann musst du dich mit der Polizei rumschlagen, dann das ganze Daten erfassen. Das dauert, das ist natürlich auch aufwendig. Und da sagt man, okay, dann bleiben wir zu Hause, gar kein Problem. Also so richtig vermissen werde ich die Jungs nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen, was ja dann trotzdem so auf den Zukunft, hat man ja jetzt schon, gibt ja irgendwie, jeden dritten Tag gibt es irgendjemand, der meinte, schreibt einen großen Artikel dazu, dass irgendwie der und der irgendwie das und das irgendwo gesagt hat und sich die und die Fangruppe dort und dort einen Flyer gedruckt hat. Also es wird ja schon nochmal, also es gab es ja letztes Jahr schon in Ansätzen und in den Jahren davor auch immer wieder in Ansätzen, so Geschichten, aber ich habe so das Gefühl, das wird jetzt nochmal so ein bisschen, naja, in so einer öffentlichen Thematisierung nochmal wesentlich stärker. So, ich denke, ja, das kann unter Umständen über so ein Jahr schon nochmal so eine gewisse Ablenkung haben, die man eigentlich nicht braucht.
Ja, aber das sind wir doch gewohnt. Ich meine, wir sind ja hart erprobte Testspielabsagen, Vereinsfans. Also das kennen wir, denke ich mal. Also das, mir würde jetzt gerade was fehlen, wenn ich mal wieder einer sagen würde, nee, da fahren wir jetzt nicht hin zu dem, da nach Leipzig.
Also aber so auf sportlicher Seite, dass die Spieler dann irgendwann, also ich meine, dass man wirklich so sagt, okay, wir haben jetzt jede Woche, werden die Spieler drauf angesprochen, der boykottiert, was sagen sie dazu, tralala. Hat das nicht irgendwann einen Effekt?
Meinst du auf RB-Spieler?
Auf RB-Spieler, ja, auf den sportlichen Impact. Nee,
dafür gibt's doch den Mentaltrainer.
Der wird das schon irgendwie.
Der muss das alles wegcoolen. Da gibt es den, und die Jungs kennen sich auch. Das ist nicht so, das ist wirklich nur eine Geschichte, die außerhalb vom, also am Rande vom Platz passiert, und das ist, den meisten gehe ich mal so davon aus, geht das am Hintern vorbei. Die spielen Fußball, weil sie gerne Fußball spielen, dann kennen sie viele von ihren Jungs noch aus seiner Jugend oder wo auch immer her. Also die haben selber nicht die Probleme miteinander. Die Vereine untereinander sowieso am allerletzten. Das ist wirklich eine reine Fangeschichte, und klar werden immer wieder welche rufen, und jetzt, und jeder ist ja dran, weil irgendwann ist ja immer das Spiel in Leipzig, und interessant wird es, wenn wir dort spielen. Wer dann vor dem Stadion steht und auf dem Fernseher guckt, das wäre dann nochmal die interessante Geschichte.
Ob sie zu Hause auch boykottieren.
Genau.
Das fand ich ja bei Rostock, habe ich ja im letzten oder vorletzten Podcast schon erzählt, dass ich das total komisch fand, dass die Rostocker im eigenen Stadion die ersten 16 oder 11 Minuten boykottiert haben und RB halt viel lauter war. Ich dachte die ganze Zeit, was denn hier los? So, warum macht ihr denn nichts?
Das ging uns genauso. Wir saßen ja auf der Pressetribüne, wir haben ja das Radio, Ronny und ich haben ja Radio gemacht, und wir saßen da. Und da haben wir schon gedacht, das kann doch nicht sein. Also hier in Rostock, und da fehlen die mal.
Ja.
Okay, wenn sie irgendwie, und dann haben sie ja ab der Hälfte nochmal gefehlt.
Ja.
Weil sie dann wieder anderes zu tun hatten. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, also es muss extrem spannend sein, das Spiel, wenn man die Freizeit so, und in der Masse, in der großen Masse, und was man den Rostockern ja lassen muss, wenn sie einmal drin sind im Singen und im Springen und Hüpfen und Bewegen, das hören sie sehr gut. Das ist richtig beeindruckend.
Ja. Aber da wurde das Stadion einfach mitgezogen, das fand ich auch cool.
Das war ich auch, wo sie bei uns waren, muss ich sagen.
Ja.
Das Stadion voll, ja. Der Block mit 6.000.
Sie haben alles dominiert.
Mann. Ja, ja. Ganz genial, aber leider dann ist der Schalter umgekippt. Also.
Wie ist denn das, Union-Präsident hat ja irgendwie schon so, also der hat ja irgendwie so mal ein Interview im Kicker gehabt, wo er dann so gesagt hat, ja, muss irgendwie so gucken, das Jahr wird auch auf die Vereine relativ viel zukommen, wo er auch merkt, okay, also weil er sicher auch sieht, die Ultras thematisieren es, reden über Bekott, tralala, was ja dann letztlich für ihn als Vereinspräsidenten ja auch wieder zum Thema wird. Was haben die denn, also ich finde ja so ein bisschen, oder die Gefahr besteht ja, dass irgendwie so ein Heidel in Mainz, der dann irgendwie so nochmal das Feuer so ein bisschen anschürt und sagt so, ja, alles schlimm, die machen da irgendwie ganz viel, die haben ja nur Geld und was anderes haben die nicht, wo ja quasi so nochmal so ein Feuer so angefächert wird. Müssen die Vereine in der zweiten Liga so ein bisschen gucken, dass sie da irgendwie so aufs Pedal drücken? Also die haben ja letztlich das Problem, dass sie mit Fans umgehen müssen, die eine relativ starke Ablehnung gegen RB haben. Und sie selbst können, egal wie sie die Sache jetzt finden oder nicht, müssen ja irgendwie einen Weg finden, wie sie mit ihrem Verein die 2 Spiele gegen RB etc. irgendwie bestreiten, ohne dass sie irgendwie hinterher, was weiß ich, dann irgendwie schlechte Presse kriegen, weil ihre Fans durchgedreht sind etc. Also wir müssen ja quasi auch so einen Weg finden, wo sie ja ein Stück weit vermitteln oder ein Stück weit aufs Gaspedal auf die Bremse treten und irgendwie so ein bisschen die Sache runterfahren. Das stelle ich mir als einen relativ schwierigen Spagat vor.
Für jeden Verein, für jeden größeren. Jeder Präsident, Pressesprecher, was auch immer, der sich dieser Geschichte annimmt, für die ist das unheimlich schwierig. Jeder Verein braucht die Fans, damit Fußball gespielt werden kann. Es ist einfach so. Und wenn dann diese Boykotts kommen, das sind ja auch am Ende irgendwo auch Gelder, die dann fehlen, wenn die Jungs nicht ins Stadion kommen und Mädels, wie auch immer, wollen ja keinen benachteiligen. Ist schon unheimlich schwierig. Du musst das alles ein bisschen im Zaum halten, darfst auch nicht zu viel, damit das Ganze nicht eskaliert. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Geschichte. Also
ja.
Braucht man viele Mentaltrainer dafür.
Es wird garantiert, wie du schon gesagt hast, es wird auf jeden Fall mehr werden, solche Diskussionen. Und es liegt dann wirklich, wie du mir gesagt hast, an den Vereinen, wie sie damit irgendwie möglichst gut umgehen. Und da wird RB wahrscheinlich noch das kleinste Problem damit haben, weil hier gehen ja sowieso die Leute ins Stadion.
Ja.
Entweder man kommt dann hierher oder nicht. Und die anderen, die von hier, fahren ja sowieso dann auswärts. Ich glaube, die werden sich auf jeden Fall nicht hindern lassen.
Ja.
Und
ich bin ja ein bisschen gespannt, wie... Also die fahren sowieso auswärts, wie viele Leute in der letzten Woche vor Weihnachten unter der Woche beim Auswärtsspiel in Aalen dabei sind.
Mhm.
Das ist so eine Geschichte, wenn RB vielleicht auf Platz 10 steht. Ob man sich da die 50 Leute wieder so persönlich begrüßen können oder ob es dann tatsächlich irgendwie...
Ich denke nicht.
Nee?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, auch dann wird man hinfahren, weil man noch nicht in Aalen war. Aber es ist wieder was Neues. Mhm. Und das macht die Stadien ja auch interessant. Und dann denke ich auch, dass die Auswärtsfahrgemeinde auch nicht so klein ist. Also ich denke schon, dass die noch mehr gewachsen ist.
Jetzt zur 2. Liga?
Ja, Netze, ja. Also ich denke, die 150 Leute, die waren in Elversberg und hatten...
Das ist aber sehr schon da hast du Füße gezählt, nicht Leute.
Wir saßen weit weg.
Also in Elversberg waren es für mich noch 100, aber Saarbrücken waren es für mich nochmal 20 weniger.
Ja, ja. So deswegen habe ich Elversberg genommen als Beispiel und nicht Saarbrücken, weil es doch... Es waren 4 Füße.
Stimmt, Saarbrücken waren Weihnachtsmarktzeiten. Da war es irgendwie schon so ein bisschen Dezember und das war sehr dünn besucht.
Das ist richtig. Das ist auch eine extrem weite Fahrt. Aber ich denke schon, dass das mehr wird. Das ist, ja.
Ja, aber so ist die spannende, also was ja so ein bisschen spannend ist, es gibt ja immer so dieses, 2. Liga, Ralf Rangnick rechnet wahrscheinlich wieder mit 40.000 Leuten im Zuschauerschnitt in klassischen Zahlenspielen. Man muss ja auch ein bisschen gucken, wie so eine Saison verläuft. Wenn wir jetzt irgendwie mal annehmen, okay, die Saison verläuft in so einem Mittelmaß, die pendeln sich so auf Platz 1. Halbzeit, Platz 8, 9 ein. Meinst du, dass es diese große Zuschauer-Euphorie, die dann irgendwie in den letzten 3 Spielen vor der Sommerpause waren, dass es die dann noch gibt? Oder ob sich das dann nicht auch wieder so bei 15.000, 20.000 Leuten einpegelt?
Das kann durchaus passieren. Es kommt auf den Gegner an, wen wir noch bekommen.
Na klar.
Keine Frage. Aber trotzdem werden die Leute kommen.
So, mein Tipp ist so, dass es sich irgendwo zwischen 20 und 25 einpendeln wird, so als Durchschnitt. Am Ende der Saison und natürlich aufgewogen durch irgendwelche Derbys gegen Aue oder so, wo das Ding wahrscheinlich voll werden wird oder so.
Ja.
Aber ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Aber das heißt dann, dass gegen Sandhausen irgendwie 14.000 kommen im Winter. Ich weiß gar nicht, ob Sandhausen im Winter ist, aber...
Wahrscheinlich,
ja.
Das ist durchaus
und dann gehe ich auch davon aus, dass die Saison vielleicht wie in der 3. Liga so ein bisschen holprig losgeht. Und dann muss man wieder sehen, wenn sie dann in der Rückrunde meinetwegen so konstant spielen, wie sie jetzt gespielt haben oder so wenig Tore zulassen oder was auch immer, dann wird es auf jeden Fall wieder schnell hochgehen. Wenn da noch ein gutes Frühjahr ist oder ein zeitiges Frühjahr, dann ist es ruckzuck, glaube ich, dadurch schnell wieder oben.
Aber ist das realistisch, dass wir irgendwie unter den ersten 5, 6 mit ständigem Kontakt zu den Aufstiegsplätzen mitspielen können? Also ich habe es ja letztens im Blog auch schon so beschrieben, also so formal logisch hat sich am Kader nicht viel geändert. Also die Neuzugänge, die wir bis jetzt haben, Beuth ist verletzt, Chiländer ist noch nicht drin im Kader. Khedira schnuppert am Kahl, muss nicht zwangsläufig spielen, Dene sitzt maximal auf der Bank.
Hm.
Und das heißt, ist auch verletzt. Und der neue Keimer, der sitzt auf jeden Fall auch auf der Bank,
weil der spielt ist jetzt, U23, U23
der spielt erstmal ja. irgendwas. Ja, ja. So. Das heißt, wir haben einen Drittligakader, der irgendwie letztes Jahr hinter Heidenheim in der dritten Liga eingekommen ist und sich knapp gegen Darmstadt behauptet hat. Und der soll jetzt plötzlich aufstiegsreif in der zweiten Liga sein. Warum? Also erstmal einfach die logische Frage, warum? Warum sollte das passieren?
Weil sie eingespielt sind. Weil sie das Jahr zusammenspielen haben. Das ist das, was viele, die jetzt 6, 7, 8, 9 Leute auch noch dazu nehmen mussten, die zweite Liga spielen könnten, weil sie die aussortieren mussten, die gar nicht mehr konnten. Die sind nicht eingespielt. Und das ist, glaube ich, unser Vorteil, für das wir schon ein Jahr zusammengespielt haben. Wieder, ich sage immer, Arbeit werde ich jedes Mal gemobbt, ja. Deswegen, du hast wohl
einen Spieler auf Dynamo.
Genau. Ich sage auch nur hier wir, dass ja, er vereinfacht ja. die Sache ein bisschen.
Genau. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich denke einfach, das ist, der Siegeswille ist noch in der Mannschaft drin, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das macht, glaube ich, das macht diesen halben Punkt, den wir immer brauchen, mehr.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ansonsten wird sich das irgendwie zeigen, wie sich die Verteidigung jetzt erstmal hält. Und über den Sturm und so ins Mittelfeld mache ich mir eigentlich wirklich relativ wenig Sorgen. Das wird schon irgendwie klappen. Wenn hinten so ein bisschen freigehalten wird, mache ich mir jetzt über die Tore, die vorne fallen, eher weniger Sorgen. Zumindest oder spätestens, wenn dann irgendwie so jemand wie Beuth zurückkommt oder sich jemand wie Morris hält und nicht verletzt wird. Oder Palacios mal wieder mitspielen darf, sowas, dann wird es schon funktionieren. Aber es ist halt wirklich so eine Frage, was wird hinten so ein bisschen passieren und wie kommen sie mit dem neuen, sag mal, neues Spielsystem der zweiten Bundesliga klar, was wahrscheinlich alles ein bisschen individuell stärker wird und ja, wo man halt auch mal wahrscheinlich immer einen Strohengel gegen sich hat und nicht bloß einen in der Mannschaft hat.
Ja, aber das ist ja letztlich, du hast irgendwie Mannschaften, die irgendwie recht fast alle sehr gestandene Zweitliga-Profis in ihrer Mannschaft haben, die die Liga kennen, die irgendwie einfach schneller spielen, weil sie es irgendwie gewöhnt sind. Also du hast ja eine völlig andere. Also man hatte ja den Sprung letztes Jahr von der Regionalliga zur dritten Liga schon, wo du am Anfang gemerkt hast, okay, die können mithalten, das funktioniert. Aber du hast einfach auf der anderen Seite Leute, die irgendwie im Fall der Fälle aus irgendwie ihrer Situation diese kriegen das Tor machen. Mhm. So. Und das kriegst du ja jetzt nochmal, seitdem hat sich die Mannschaft im Grunde nicht so viel verändert, seitdem selbst von einem Jahr.
Also, zweite Rückrunde fand ich schon dann.
Nee, ja, spielerisch schon, aber jetzt von der Zusammensetzung vom Kader her. Also da gibt's jetzt nicht, ja, Demme ist gekommen, Teig ist gekommen, aber ansonsten gibt's da jetzt nicht so viel, wo man sagen kann, okay, da wurde essentiell was verändert seitdem. Und da hast du ja jetzt das Problem nochmal potenziert. Also du kommst in die zweite Liga, du hast da Leute, die einfach unheimlich schnell irgendwie diese Situation irgendwie ausnutzen können über die Außen, wenn da mal eine Lücke entsteht, weil sie es einfach gewohnt sind. Also der Falco Götz hat ja auch gesagt, die werden sich schon noch einfach noch umgucken, weil es einfach, die zweite Liga ist einfach eine harte Liga, wo du einfach eine andere Physis hast, eine andere Geschichte irgendwie auf dich zukommen hast. Also wo ich zuerst mal sage, ja, ich vermute, dass es wesentlich, wesentlich holpriger wird als im letzten Jahr zum Anfang, weil es einfach die Gewöhnung braucht. Also ich sehe es zum Beispiel schon gegen Aalen nicht, dass es da irgendwie einen Sieg gibt, weil die einfach spieltaktisch einfach ein Zweitliganiveau sind und nicht irgendwie wie letztes Jahr die meisten Mannschaften Drittliganiveau. Und ich bin da mal verwundert über so einen Kicker, ja, ich komme unter die ersten 5, klar, spielen Abstieg mit Trailer. Also ich habe sie letztlich auch irgendwie auf Platz 6 oder 7 gesetzt, weil ich denke einfach, dass sie in der Winterpause die Möglichkeiten haben, so nachzulegen, dass sie sich irgendwie in der Tabelle nochmal verbessern. Aber ich sag, kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie zur Winterpause auf Platz 11 stehen oder auf Platz 12 oder auf Platz 10 oder irgendwo so um dieses Mittelfeld im Niemandsland der zweiten Liga, weil sie einfach letztlich nur eine Mannschaft von vielen sind.
Aber sie haben natürlich auch noch einen Vorteil, sie haben ja auch eine bärenstarke Bank. Und selbst der noch oder die auf der Tribüne sitzen müssen, sind immer noch richtig, richtig gut dafür.
Ja.
Deswegen denke ich, wird sich das relativieren. Dann klar, letztes Jahr haben wir holprig angefangen. Wir hätten weder gegen Duisburg noch so unentschieden spielen müssen zu Hause, solche Quatsch. Also die hatten anderthalb Chancen, machen zwei Tore. Gegen Rostock, die Rostocker waren einen Tag besser, keine Frage. Da haben sie schlecht gespielt.
Aber, hätte man nicht
aber die, die Spiele, wo man besser war am Anfang, wo es so auch so holprig war, die würden sie jetzt so nicht mehr verlieren. Also ich glaube, diese Nervosität, die ist nicht mehr da. Ich war ja beim Queen's Park Rangers, die Geschichte jetzt in Gera, vom Wetter her mal abgesehen, aber da fand ich, hat das ganze Gefüge schon richtig gut funktioniert. Und die waren auch nicht so, dass, wenn wir das vergleichen mit dem Paris-Spiel, die Kollegen, die da eher ans Wasser geneigt waren, die wollten das Spiel auch nicht so verlieren. Also die...
Ja, fandest du, also ich finde ja, also Getafe hat mich überrascht, die fand ich gut. Also die, da hätte ich nicht gedacht, weil die starten ja auch erst am 20. August oder irgendwas in der Saison, da dachte ich, die kommen hierher und passen das Spiel genauso ab wie Paris Saint-Germain, nämlich irgendwie nehmen das Geld mit und fahren wieder nach Hause. Aber ich fand jetzt gerade Queen's Park Rangers, okay, die haben ein bisschen körperlich robust, sind sie da, waren sie schon auf dem Platz, aber ja, letztlich hat mich irgendwie der Einsatz auch nicht wirklich überzeugt. Also es wirkte eher auch so ein bisschen, ja, wir haben noch ewig Zeit und eigentlich, das ist ein Testspiel unter vielen, es regnet und so richtig Bock ist ja auch gerade nicht. Also ja, also RB war schon, ich fand das Spiel, was RB gemacht hat, fand ich gut. Also im Vergleich gerade mit den Spielen zuvor oder so, wenn man jetzt die Vorbereitung mal generell so gewöhnt passieren ist, war das schon gerade in der zweiten Halbzeit, haben sie das echt gut gemacht. Ja, großartig. Aber trotzdem würde ich immer noch sagen, man kann eigentlich anhand der letzten drei Testspielgegner nicht wirklich eine Aussage treffen, wo die Mannschaft gerade steht, finde ich.
Kannst du nicht vergleichen, weil die zweite Liga neu ist. Hm. Ja. Also du kannst nicht sagen, wie jetzt, außer Darmstadt und Heidenheim, die kennen wir, hast ja niemanden, wo du jetzt den Vergleich ziehen kannst. Und ich sehe, weil ich zum Beispiel, ich sehe auch keine Übermannschaft dort in der zweiten Liga.
Naja, aber ich sag mal, wenn Paris Saint-Germain mit seinen 11 WM-Fahrern gekommen wäre und irgendwie großartig Fußball gespielt hätte und man hätte 4-2 gegen die gewonnen, hätte man sagen können, okay, RB ist bereit für die zweite Liga.
Dann wäre RB Champions League tauglich gewesen.
Champions League tauglich. Nee, jetzt mal übertrieben gesagt.
Ja, aber ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit diesen Testgegnern und Paris war irgendwie, da hättest du auch gegen den Oberligisten testen können, wahrscheinlich sinnvoller, weil der irgendwie mehr Lust und Engagement mitgebracht hätte. Und Getafe war okay, aber die waren auch noch nicht richtig weit. Und dann hast du irgendwie dieses Queen's Park Rangers, wo du dachtest, naja, eher klassische englische Mannschaft, die irgendwie gegen Pressing wirklich extrem anfällig ist, weil sie es einfach spielerisch nicht hinkriegen, irgendwie sich vom Pressing zu lösen, sondern da einfach die Bälle wegkloppen. So. Also wo kriegt man dann den Ansatzpunkt her zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es funktioniert. Also ich finde... Also ich persönlich gehe gerade in die Saison mit extrem vielen Fragezeichen, wo ich sage, okay, die lösen sich wahrscheinlich am Samstag gegen Aalen auf, wo man sieht, okay, so ist der Stand gerade, aber bis jetzt, finde ich, kann man irgendwie aus den Testspielen keinen Stand ablesen. Finde ich so.
Also ich gehe jetzt nicht so mit unheimlich vielen Fragezeichen, wie du sagtest, in die Saison, aber ich freue mich schon auf den Samstag, um mal zu sehen, wo sie in etwa irgendwie dann ein bisschen stehen werden. Ja. Dann kann man mal gucken, wie gut spielt Nürnberg gegen, weiß jetzt nicht, gegen den Spielen, aber so, wer wird so die ersten Spiele gewinnen?
Aber glaube ich.
Und wer wird so die ersten paar Spiele gewinnen? Und dann schauen wir mal. Und das wird dann interessant. Aber ansonsten, glaube ich, wird es eigentlich relativ ähnlich wie die Drittligasaison ablaufen, ohne Aufstieg vielleicht. Aber irgendwie glaube ich, dass RB schon irgendwie zumindest einstellig sich platzieren wird. Ich weiß nicht, ich habe immer so irgendwie irgendwas so 7-8 im Kopf, aber warum auch immer.
Ich denke trotzdem, Testspiel Paris, das war Showbiz, sage ich jetzt mal, für alle Seiten. Wir haben Fußball gespielt, die hatten keine Lust, keine Frage. Die kommen dort mit 7 Mann aus der U23. Ja, da war der Unterschied zur Getafe war, die kamen natürlich mit der ersten Truppe und die haben sie auch spielen lassen. Also du hast ja gesehen, der Rodriguez, Alexis, Vasquez, die haben schon auch bald gemacht und gerade über die linke Seite von ihnen war schon, das ging schon immer gut ab. Also die wollten noch gewinnen. Also die hätten, glaube ich, sich untereinander sehr geärgert, wenn die hier unentschieden oder wenn die verloren hätten.
Ja. Aber wenn man so, also Testspiele und Quervergleiche ist ja wirklich wahrscheinlich das Bescheuerste, was man machen kann. Noch schlimmer als Ligaspiele und Quervergleiche. Aber so nur mal so Eigenwochen, die Greuther Fürth hat dann quasi, die haben ja 5 Tage später gegen Getafe gespielt, quasi ihr letztes Testspiel vor der Saison. Und die haben nämlich 3-1 gewonnen. So, Getafe. Sagt uns das was?
Ja, wenn man die Aufstellung sieht, sagt uns das was.
Hast du die Aufstellung gesehen?
Ich habe mal reingeguckt und 4 Mann haben gefehlt.
Ah ja, okay.
Von denen, die er bei uns hat spielen lassen. Mhm. Also.
Komduo-mäßig müsste RB ganz oben mitspielen.
Was für ein mäßig?
Komduo, also Comunio für die zweite Liga, müsste RB ganz oben mitspielen.
Ja, wenn man Transfer
macht. Stellt jetzt die zwei teuersten Spieler und Kaiser ist vielleicht 5 oder so. Und irgendwie die drittteuerste Mannschaft.
Okay. Und wenn man einen Transfermarkt nimmt, dann müssten sie
Abstiegskampf stehen.
Auf jeden Fall.
Da sind sie gleich Drittletzter oder so.
Nein, nicht, die sind nach der Umstellung sind sie auf Platz 12 durchgestiegen oder so, aber so, ja, unteres Drittel. Unteres Liegendrittel. Guido erstmal, ja. Ist ja so eine Spielerei, wenn man den Josef Kimmich nimmt,
ja,
der irgendwie jetzt bei einem, ich glaube, bei einem Marktwert von 700.000 oder so ist.
Ist er nicht 900?
Ich glaube 700. Ich hatte mal geguckt. Und dann hat man irgendwie so diese anderen U19 hier, den Brandt aus Leverkusen, der irgendwie, weiß ich nicht, bei wie vielen Millionen wahrscheinlich aktuell steht, und dann siehst du die auf dem Platz nebeneinander und denkst, naja, wer hat irgendwie gerade bei der U19 irgendwie den größeren Impact auf den Mannschaftserfolg? Kimmich oder der irgendwie millionenschwere Brandt? Also diese Marktwertgeschichten sind natürlich dann auch immer so ein bisschen absurd. Also gerade bei so Leuten wie Kimmich, wo du denkst, ja, der ist einfach, also nach dem Turnier bei der U19, wer den irgendwie aus der Bundesliga nicht auf dem Zettel hat, der ist irgendwie selber schuld. Also das ist irgendwie, den musst du einfach irgendwie beobachten.
Aber der ist zum Beispiel am Samstag dann auch nicht dabei.
Leider, ja. Das ist ein bisschen...
Dafür darf er ja übermorgen Finale spielen.
Das stimmt.
Aber es war trotzdem sehr überschaubar,
morgen, das Spiel. Morgen.
Donnerstag.
Und Donnerstag.
Aber es war trotzdem sehr überschaubar, das Spiel, muss man sagen. Also
in Österreich?
Ja, sie waren extrem abgeklärt. Es war ein sehr langsames Spiel. Also die Österreicher, sie hatten im gesamten Spiel einen... Nee, es wurde nicht mal als Torschuss gezählt. Der ging rechts so 3 Meter am Tor oder 2 Meter am Tor vorbei.
Ja, stimmt, der war in der ersten Halbzeit noch. Ja, gesehen.
Mehr war da nicht. Also
ich habe nur so am Anfang gedacht, als ich dann als das Abseits vorkam, nach 2 Minuten oder 3 Minuten, habe ich gesagt, okay, jetzt was könnte passieren? Und dann kam das erste Tor und kam dann das zweite. Und das erste Tor dachte ich, okay, ja, kommt bestimmt noch irgendwie jetzt ein Gegentor und dann wird es ein bisschen brenzlig. Dann kam das zweite Tor, ich so, okay, was passiert jetzt? Dann ging es aber weiter. Also war schon ziemlich abgefrühstückt. Ja. Dafür, dass wirklich ein Halbfinale war, dachte ich so, meine Herren.
Ja.
Vor allen Dingen, weil das vorherige Spiel sah es überhaupt nicht so aus, als ob Deutschland so dominieren kann.
Gegen die Ukraine.
Ja.
Ich fand das ja, ich habe ja das Ukraine-Spiel zum Beispiel relativ lange gesehen. Also ich bin wirklich, ich mag ja Kimmich sowieso gerne. Also der ist ja wirklich, also er hat ja vorher ja auch in der Vorbereitung schon groß gespielt. Gut, kann man ja mal ein bisschen stecken lassen, Vorbereitung, aber hat ja auch letztes Jahr groß aufgetrumpft, gleich indem er in die Mannschaft kam und sofort da war. Also der ist ja wirklich mit seinen 19, die er inzwischen ist, der ist ja echt. Echt crazy, wer da irgendwie da auf dem Platz hier gestern im Halbfinale den Stendera da irgendwie anschnauzt, weil der irgendwie den Ball wegnimmt und der Stendera, der sieht wirklich aus wie ein, der sieht schon wie ein Mann aus und dann hast du den Kimmich daneben, der immer noch aussieht, als wäre er 16 und man hat so seine Konfirmation morgen oder so. Und dann wir den Anschlag, wo du merkst, okay, das ist einfach ein Typ, der ist irgendwie da, der ist irgendwie, der übernimmt seine Rolle und, hat die, und wie er da irgendwie so diesen Sechser, alleinigen Sechser da spielt im Mittelfeld, das ist schon, finde ich schon großartig. Also das ist schon echt ein krasser Typ. Was ich aber geil finde, die müssen mal so diesen, der macht immer so einen coolen, der läuft dann immer so paar, also so hin und her, so rechts und links, und macht, wenn er fertig ist mit Rennen, macht er mal so einen kleinen Hüpfer. Hast du das schon mal gesehen?
Ja.
Der macht immer so einen kleinen Hüpfer am Ende seines Laufes. Das ist total geil.
Er hat auch ein sensationelles Auge, also das muss man ja auch sagen.
Die Presse
also,
in die Spitzen war geil.
Ja, und er hat es natürlich schon weit gebracht, wenn man überlegt, dass der Fernsehkommentator dann sagt, dass Kimmich einen entscheidenden Anteil am Aufstieg von RB hatte.
Und er hat auch noch gesagt, dass er irgendwie das ganze Spiel voranbringt bei Deutschland und irgendwie so unglaublich in den Himmel gelobt hat im letzten Spiel.
Ja gut, wenn er alleine Sechser spielt, fällt es natürlich auf. Also das liegt natürlich auch ein bisschen am System, dass er da wirklich in dieser defensiven Mittelfeld derjenige ist, der quasi immer die Bälle kriegt im Spielaufbau, der immer die Bälle abfängt bei Angriffen vom Gegner. Also da hast du natürlich auch eine sehr, sehr auffällige Rolle per se. Also, da auch ein bisschen Glück. Das hast du hier so als Achter in Leipzig natürlich nicht so sehr, wo du dann irgendwie permanent jemand auf den Füßen stehst. Mhm. Das ist natürlich nochmal was anderes. Was hatten wir so als Thema eigentlich? Es ging gerade um.
Wir könnten natürlich sagen, dass bei den Österreichern der Einzige, der nicht freigestellt wurde, war Valentin Lazarov von Red Bull Salzburg. Der war der Einzige, der nicht fahren durfte. Da waren sie nicht so glücklich drüber.
Der hätte von der Klappe, ist das 17 oder
18? Ja, genau.
Ist der, wie
genau.
Der gerade
18? Ja, den wollten sie haben. Da hat Salzburg auch gesagt, nee, der bleibt mal lieber bei uns. Und da waren sie nicht so glücklich, die Österreicher, aber auch selbst mit denen hätten sie das Ding nicht gewonnen.
Das ist bei Deutschland Max Meyer und wie ist der andere, der nicht fahren durfte, von irgendwo hier durfte auch noch keiner fahren. Egal.
Aber ja,
Salzburg ist was für eine perfekte Überleitung, du kommst vom Radio. die großartigen Opfer, wie hieß der, Lazaro heißt der?
Valentin Lazaro
heißt der. Hat der Meister, der ist auch schon verbracht bei RB?
Der hat Der hat Vertrag natürlich.
Bei mir in der Tasche, ja. Anschlussvertrag. Ja,
alle. Haben sie alle. Und wenn wir in der Winterpause auf Platz 10 stehen, kommen die alle
im Februar rüber. Ich habe es ja heute wieder als Geschichte, ich glaube im österreichischen Kurier oder so, war dann irgendwie die Behauptung, wenn Salzburg es nicht in die Champions League schafft, dann kommen die Leihspieler hier, die da irgendwie gerade geparkt sind, die kommen dann schneller nach Leipzig, als man gucken kann. Ist das realistisch? Ich glaube
ja
nicht.
Ja.
Ja?
Ja. Ich glaube nicht, dass eine Massimo Bruno...
Mir schließt sich die Theorie überhaupt nicht. Doch, pass auf. Wenn du in der Champions League ausscheidest, was wir mal nicht hoffen wollen, weil die Salzburger sind mir trotzdem sehr sympathisch, keine Frage, ja. Wenn du ausscheidest, hast du für den Rest der Saison, weil du ja schon in jedem Spiel...
Nicht nur international spielen.
Jedem Spiel 10 Tore geschossen hast, hast du kein richtiges Ziel
mehr. Na gut, aber die spielen ja trotzdem Europa League.
Ja.
Zumindest wenn sie ins Playoff kommen.
Naja, spielen sie dann, eventuell. So, warten wir's ab. In Leipzig hast du die Chance, in die erste Liga zu kommen. Scheiterst gerade so ein bisschen. Viel helfen können sie da unten auch nicht mehr. Und gehören tun sie Leipzig sowieso schon, weil sie ja gekauft und nur verliehen sind. Dann wird man doch die Möglichkeit nutzen, wahrscheinlich die ein oder andere Verletzung, die noch kommen wird. Henrik Ernst ist immer noch nicht fit, muss dann auch zweites Mal operiert werden. Die schon zu integrieren, weil der Vorteil war immer, Leute zu holen, zu integrieren und dann weiterspielen zu lassen. Und ich denke mal, dieses System wird auch hier greifen.
Aber was sollte einen 5-Millionen-Mann Massimo Bruno in der zweiten deutschen Liga?
Also. Der Hauptbahnhof von Leipzig.
Sensationell.
Der Hauptmann von Leipzig. Hauptbahnhof, meinte ich. Der ist sensationell. Der ist dorthin gekommen, um dann hier erste Liga zu spielen.
Ja, erste Liga, ja.
Ja.
Aber nicht irgendwie
und den Weg
in der
dorthin.
Zweiten Liga
und
geht
irgendwann
Haus
ist es der nächste logische
Schritt. Kommt der Kampel gleich mit?
Nein, der wird seinen Vertrag zu Ende erfüllen, weil du brauchst ja noch die zweite Leit- und Führungsfigur in Salzburg neben Soriano.
Ich kann mir das nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich finde die Theorie Quatsch. Also erstens, wie gesagt, weil Salzburg in der Europa League spielen wird. Also die werden nicht jetzt in der Qualifikationsrunde, wo spielen sie? In Kasachstan, Aserbaidschan. Werden sie nicht ausscheiden. Also ich glaube, sowas geben sie sich nicht nochmal wie gegen die Lounge. Und danach, wenn sie in den Champions League Playoffs sind, wenn sie da verlieren, spielen sie automatisch in der Europa League. Also das ist für einen Massimo Bruno, wie es immer noch nicht, aber Bruno heißt, das oder Bruno, französisch oder niederländisch.
Ja, wo kommt der her?
Belgien.
Ja, welche?
Das ist ja so. Achso,
ist der Flam oder Wallone?
Genau, ja. Gute Frage, ja.
Sagen wir, die Wallonen sind mehr, sagen wir Bruno.
Ich glaube, der würde das dann nicht eintauschen gegen Zweitliga-Starts. Ich glaube, die Perspektive ist klar. In 2 Jahre Salzburg spielen und dann irgendwie, wenn bis dahin der Plan ist ja klar, bin 2 Jahren in die erste Liga aufsteigen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Dass der Plan bei RB ist, bin 2 Jahren in die erste Liga aufzusteigen und dann nach Leipzig zu wechseln.
Aber wenn du die Chance hast, aufzusteigen, ja, dann du musst jetzt nochmal was tun, dann kommen die schon, da holen sie keinen neuen dazu.
Aber meinst du kannst die Chance wirklich dann schon im Winter so absehen? Also ich finde, die Chance könnte man absehen, wenn man wirklich schon auf Platz 4 oder so stünde zur Winterpause. Ja. Und dann hast du die große Frage, was machst du jetzt? Es könnte total hirnrissig sein, die zu holen, weil sie es eh auf den zweiten Platz schaffen. Oder man müsste es unbedingt machen und stürzt danach total ab und ärgert sich, dass man sie nicht geholt hat. Mhm. Also ich finde das gar nicht, ich finde gar nicht, dass es da so einen Punkt gibt, an dem man sagen kann, okay, jetzt holen wir sie. Mhm.
Aber möglich, also ich habe gelernt, dass
das
alles
ist ja
möglich
schon möglich. Das ist gerade die Frage, geht das überhaupt, wenn man einen Spieler geholt hat, verpflichtet hat und verliehen hat, dass man dann im Laufe des Jahres den Leihvertrag auflöst?
Ist das nicht einfach nur von beiden Vereinen ab?
Naja, du kannst zum Beispiel ja nicht sowas machen wie RB holt ihn in der Sommer, holt ihn jetzt, also du kannst nicht machen, RB holt ihn jetzt Bruno in der Sommerpause und verkauft ihn in derselben Sommerpause weiter nach Salzburg. Hm. Das ginge nicht. Hm. Du kannst nicht 2 Vereinswechsel
ja nur verliehen.
Genau. Aber die Frage, ob so einen Leihvertrag, ob man den dann einfach auflösen kann, gleich wieder in der Sommerpause, Winterpause, oder ob es da irgendwie eine Strenge gibt zu sagen, nee, der ist jetzt verliehen, der muss jetzt irgendwie das halbe Jahr da durchhalten bis zur nächsten Transferperiode.
Das zum Beispiel. Der wird in der Winterpause in dem Transferfenster können die auch hin und her schieben. Die Frage ist mal, was steht in dem Vertrag drin?
Dann fehlt jetzt John, der müsste das wieder alles
genau
regeln. Ja. John, wenn du das hörst, so schreib mal in die Kommentare, wie es geht.
Ja. Genau. John, melde dich. Und so grundsätzlich, ich habe ja schon relativ viel Aufregung um die beiden, gerade den letzten Bruno-Transfer wurde ja relativ umfänglich berichtet. Auch Sabitzer war ja so ein bisschen umstritten. Wie findet ihr das? Findet ihr das komisch?
Nee, es ist völlig die Praxis. Ich meine, bei dem beim Sabitzer, muss ich sagen, haben sie einfach die Chance genutzt, das Ding zu umgehen mit Rapid Wien und der Ablösesumme. Keine Frage, aber das ist völlig gang und gäbe. Das wird überall so gemacht. Da redet noch niemand drüber. Das ist jetzt nur, weil Rapid und RB sowieso speziell, dann auch noch RB bei uns und dann wieder zurück. Das ist, glaube ich, die einzige Geschichte. Und das andere war eine DPA-Ende, also mit den 9 Millionen.
Na gut, jetzt mal abgesehen, dass es 9 oder 5 sind, ist ja völlig wurscht. Ob die Millionenzahl ist ja erstmal egal.
Ja, aber damit ist er nicht mehr der teuerste Spieler.
Es kam jetzt auch nicht über die Transferliste raus. Das meintest
du. Ja, es geht ja eher so um die Grundsätze. Also, so mein inneres Roman, ich bin ja ein sehr großer Anhänger des Rationalismus und ich verteidige auch die Transfers, weil ich finde, muss man machen, wenn man so eine Konstellation hat, wie so irgendwie der Rangnick hat, so. Aber so das Innere meines romantischen Fußballherzes findet es tatsächlich ein bisschen komisch, dass ein deutscher rotliges Spieler für 5 Millionen holt und sie dann an den Champions League Kandidaten weiterverleiht. Das hat schon so eine merkwürdige oder eine unschöne Außenwirkung. Völlig abgesehen vom Rationalismus.
Hätte sie nicht, wenn Hertha BSC zum Beispiel auch einen Partner oder einen Bruderverein in Bayern spielen hätte.
Ja, aber oder die wären ein Erstliges. Also mir geht es um diese Gewichtung der Vereine.
Das System funktioniert nicht. Und du hast Beuth gehört, du hast alle gehört, die in Österreich spielen. Das ist schön, du kannst auch Champions League mitspielen oder Quali oder Europa League, das kannst du machen in 2, 3 Vereinen, geht das? Aber dann ist auch Schluss. Mhm. Und der höhere Anspruch, denke ich mal, der ist in der 2. Liga. Also die 2. Liga ist mindestens gleichwertig jetzt schon der österreichischen. Mhm. Und deswegen ist der Schritt auf einem Level sozusagen. Und wenn du dann, hier heißt es zwar 2. Liga, ist aber genauso stark wie die Österreicher, damit kann ich das schon noch nachvollziehen, dass das nur die Wichtung da ist. Mhm. Und ich sag mal, ein Testspiel mit 35.000 als Beispiel. Ist schon etwas, wo auch ein Spieler sagt,
ich verstehe.
Das ist ja die rationalistische
Variante. Nee, ich verstehe auch tatsächlich, die Spielerherzen oder die Spielentscheidung verstehe ich auch komplett zu sagen, okay, also gerade den Sabitzer, der hat jetzt sein erstes Jahr richtig, wo er im Profifußball durchgestartet ist bei Rapid, ist in die Nationalmannschaft gekommen, der ist ja tatsächlich auch noch kein fertiger Spieler. So, der macht so einen Schritt, wo er sagt, was mache ich? Ich habe immer gesagt, wenn, dann gehe ich ins Ausland, in eine Top-Liga. Für den Schritt ist er noch nicht weit genug. Okay, ich suche mir jetzt, ich habe das Angebot, bei RB Leipzig zu unterschreiben. Die spielen möglicherweise innerhalb von 2 Jahren in der Top-Liga. Da könnte ich hingehen. Mache aber jetzt noch irgendwie, lass mich da wieder zurückverleihen und spiele noch 2 Jahre lang österreichische Liga und Champions League. So. Ist ja völlig, finde ich sowas von absolut nachvollziehbar. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist ja wirklich die perfekte, also die richtige, völlig richtige Entscheidung aus seiner Sicht. Also völlig unbenommen. Und trotzdem gibt es ja so eine Idee von, also was wir jetzt machen können, wahrscheinlich ist es ja als gepflegte Zweitliga-Anhänger. Wir gucken dann am Mittwochabend bei Sky Champions League und beobachten unsere Leihspieler, wie sie gegen, im Idealfall gegen Real Madrid Gruppenspiele bestreiten. Das ist doch schräg. Ein bisschen. Also, oder? Gibt es nicht so ein schräges Bild bei dir, wo du sagst, komisch. Das spielen irgendwie, die Spieler, die zu unserem Verein gehören, die spielen jetzt zur Champions League gegen Real Madrid. Und wir spielen gegen allen. Das ist gute Liga.
Also ich bin 1000 um die Zeit dann. Nein, das Gefühl kommt mir nicht offen, weil ich sag jetzt mal ganz doof, die gehören zwar RB, Leipzig, aber die sind ja keine, die hier gespielt haben, sich sozusagen das Herz der Fans erobert haben und dann erstmal verliehen wurden, weggeschickt wurden. Die sind ja gar nicht erst hier aufgetaucht auf dem Zettel. Deswegen hält sich das bei mir auch noch in Grenzen, dass ich da sage, ja gut, schön, dass die Champions League gegen Real Madrid zu spielen. Schön für die wahrscheinlich schön für die Red Bull-Familie, wenn man das so sagt. Aber dass ich jetzt so sagen würde, oh guck mal, jetzt spielen die. Nee, ich glaube, dieser ist ja auch wahrscheinlich so ein kleiner Teil Neid auch dabei, wenn man sagt, oh Mann, nee, es kommt nicht auf, überhaupt nicht. Also, okay. Nee, gar nicht. Das macht eher Spaß, weil dann sitzt ihr dann beim Podcast Nummer 12 dann und sagt, guck mal, die haben letztes Jahr schon gegen Madrid gespielt, haben die da richtig geärgert und dieses Jahr ärgern wir die Bayern damit. Oder wie auch immer.
Ich ärgere mich schon jetzt schon, dass ich mir irgendwie anfange, österreichische Ligaspieler anzugucken, um zu gucken, was der Bruno eigentlich kann. Das finde ich schon irgendwie eine ganz schöne Zumutung.
Aber du kannst die nächste taktische Aufstellung versuchen, damit fürs nächste Jahr die Planung schon voranzutreiben.
Das Schlimme ist, sie spielen unter einem 4-4-2 in Salzburg. Das passt mit hier überhaupt nicht zusammen.
Du hast natürlich aber die Möglichkeit, dann auch schneller wieder auf irgendwelche Langzeitausfälle reagieren zu können, ja, weil du da den kurzen Weg hast. Und das hat man ja mit Teigl gesehen, gerade bei der Müller-Geschichte. Christian Müller,
ja, er muss natürlich
die tragische Figur.
Muss natürlich aber auch immer passen. Also kannst du irgendwie, bei Teigl hat es gepasst, weil er da irgendwie hinten anstand und eine neue Perspektive raus. Du kannst ja, also jetzt gemerkt, dass das ich mal so komisch finde, ist so zu sagen, ja, die schieben ihre Spieler hin und her. Du kannst die Spieler nicht hin und her schieben, wenn du denen nicht irgendeine Perspektive bietest. Du kannst nicht irgendwie sagen, du gehst jetzt noch nach Leipzig, weil wir haben dann Verletzten. Wenn der irgendwie sagt, nee, sorry, aber ich spiele hier in Salzburg, hab dir einen Vertrag und mir geht's ja gut.
So, ja gut, das machen sie ja nicht, das geht ja nicht. Eddie Gustafsson hätte ja locker hier noch 3 Euro verdienen können in Leipzig. Der
wollte ja auch nicht.
Und der wollte auch nicht gehen.
Und das ist ja immer so diese komische Diskussion. Du kannst ja eigentlich Spielern nur irgendwie eine Perspektive auch zeigen, zu sagen, dem Teige, du hier in Salzburg wird es für dich wahrscheinlich irgendwie keine Zukunft so richtig geben. Wir holen nächstes Jahr noch irgendwie 2-3 Leute auf deiner Position. Ist dicht. In Leipzig hast du die Chance, dich zu zeigen. So, dann kriegst du 2 Jahre Vertrag, geh da hin, mach das und werd glücklich. So, und anders kannst du ja nicht, das ist ja immer so, anders kannst du ja nicht rangehen. Also du brauchst ja diese Perspektive, den zu geben.
Ich glaube, die Diskussion entsteht eigentlich wirklich bloß daraus, dass RB Leipzig jetzt gerade so tatsächlich auf der Kippe steht, also auf der guten Kippe im Sinne von, steigen jetzt in die 2. Liga auf. Das ist so, die Möglichkeit ist da, relativ schnell in der 1. Liga zu sein und damit auch anderen Spielern eine Perspektive zu bieten. Und wie ihr gerade beide gesagt habt, so die Perspektive ist noch nicht da, aber man kann sie erstmal irgendwie in Salzburg ihnen einen guten Anreiz bieten. Ihr könnt Champions League spielen, wenn ihr das schafft. Und dann können sie irgendwie zurückholen. Ich glaube, dadurch entsteht die ganze Diskussion. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde, so was manchmal halt geht, so wie, also was manchmal rein vertraglich so geht. Jemanden, der eine Ausstiegsklausel oder ein Ausstiegsverbot hat, ein Wechselverbot hat innerhalb von Österreich, den man halt so übers Ausland doch zum anderen Verein kriegt. Ja, es ist halt manchmal komisch, was dann rein vertraglich geht.
Ja. Das werden wir sehen, wenn der neue Torwart kommt.
Der kommt aus Salzburg, meinst du?
Klar, ja, aus Salzburg.
Fabian Bredlow fällt mir da ein, den hätten wir gut finden.
Ja. Ist Fabian Bredlow mit 19 Jahren schon die Nummer 1? Sie suchen die Nummer 1.
Ja, genau. Ich hätte ihn auch hier als Nummer 1 gesetzt, aber definitiv auf die Nummer 2 oder so.
Also ich weiß nicht, weil das ist ein bisschen, ich finde das besser. Ich hatte, weil wenn ich Thomas Dene im Testspiel sehe, finde ich auch, dass der eine Ausstrahlung hat, die deutlich über das hinausgeht, was Benjamin Bellot ausstrahlt und dass er irgendwie als Torhüter, finde ich, weit genug wäre, um irgendwie in der 2. Liga zu spielen. Aber was sehe ich schon von dem Torwart in einer halben Testspielhalbzeit, wo sie gegen Markranstadt spielen und die Bälle irgendwie ins Tor gehen? Also das ist ja irgendwie, das einschätzen zu wollen, ist irgendwie echt schwierig. Und den Bredlow habe ich ja wirklich das einzige Mal gesehen in einem Spiel gegen
Eilenburg haben wir
schon gegen Eilenburg, wo er von der ganzen Ausstrahlung und seiner Präsenz her echt gezeigt hat, dass er irgendwie ein cooler Torhüter-Typ ist.
Ja.
Aber aus dem Spiel kannst du ja auch nicht irgendwie schließen, dass der als Torhüter schon weit genug ist. Also das, was er in Lievering jetzt spielt, ist schon gut. Also der ist ein guter Torhüter. Aber ob der jetzt in 2. Liga reif gewesen wäre, mag man sich ja nicht anmaßen zu sagen. Aber dann holst du dir hier irgendwie den Jens Grahl aus Hoffenheim von der Bank oder den Thomas Kessler von Köln von der Bank. Kannst du auch reinfallen. So, also ich meine, die sitzen auch nicht umsonst in der 1. Liga nur auf der Bank und sind nicht irgendwie als Stammspieler irgendwie im Kasten. Also das hat ja auch einen Grund. So, ne? Und der Kessler saß so letztes Jahr auf der Bank. Also der saß in der 2. Liga. Es hat ja auch einen Grund. So.
Genau.
Und ob man sich da dann irgendwie mehr den Gefallen tut, irgendwie einen 27-, 28-jährigen Ersatztorhüter aus der Bundesliga zu holen, wird wahrscheinlich der Long Run zeigen, ob das irgendwie Sinn gemacht hat.
Dieser Ochoa ist doch immer noch Vereinsschuldiger. Ne? Der wäre doch immer noch
Mexikaner. Der könnte zumindest mitspielen wahrscheinlich.
Definitiv, ja. Ja, aber die Torwartgeschichte ist doch sowieso interessant. Ich meine, man hat sich ja von Domaschke mehr oder weniger verabschiedet.
Ja.
Der war, glaube ich, immer wieder beim Training dabei jetzt, ne?
Ja, also der ist aus der U23 jetzt raus, oder? Also ich habe ihn jetzt schon nicht mehr in der Liste gesehen, in der Spielerliste.
Der ist doch aus der U23 raus.
Ja, okay. Also im Internet.
Ja, aber
ich habe heute gestern geguckt, ist er raus.
Ich dachte, ich habe gelesen, dass er heute beim Training bei der ersten gesehen
das,
wurde.
Das mag sein. Also der hat doch noch ein paar Testspiele gespielt zuletzt, U23.
Ja, genau. Mhm. Der stand auch mal drin.
Okay.
Vielleicht ist er jetzt auch wieder in der ersten irgendwie.
Kann schon
als
sein.
Vierter.
Ja, als Dritter. Wer ist denn der Vierte? Aktuell ist er der Dritte.
Ja, aktuell, ich meine jetzt mit einem potenziellen Ersten schon wieder drauf.
Nein, das nicht. Denn ich glaube, also da weiß ich nicht, aber ich glaube, dass so leid wie mir das für Demarsch tut, weil ich mag ihn so als Typen, so finde ich ihn klasse. Und aber ja, ich denke, wenn die Nummer 1 kommt, ist wieder U23.
Finde ich auch überhaupt nicht verkehrt. Also passt super, finde ich, zu ihm. Und er ist ein super Torwart und hätte ich überhaupt nichts dagegen. Vor allen Dingen, weil der Bunikowski ja eh schon weg ist. Und
ja, du hast halt dieses Jahr das Problem, dass du bloß noch in der, also das hat's ja letztes Jahr nicht, du darfst ja bloß noch drei über 23 einsetzen. Das war ja bis jetzt nicht so, weil sie bloß Strategie gespielt haben, ab jetzt ist es ja, wird ja die Regel rigoros angewandt.
Ja.
Von daher musst du dann schon relativ genau gucken, was du dir, welche Spieler die dir holst. Was haben sie im Moment? Den Schinke?
Schinke?
Oh ja, das genau. Egal. Aber was ich bei diesen Torwartgeschichten irgendwie so schräg finde, ist ja immer noch so diese Rolle von Thomas Dehner. Der hat einen Einjahresvertrag hat er gekriegt und war nicht mal ansatzweise, also nicht mal für eine Mühe in der Minute oder für einen Teil im Moment in der Minute, wie das zumindest von Medien gekriegt hat, stand er in Frage als mögliche Nummer 1 für nach der Verletzung von Coltorti.
Aber Bellot ja auch nicht.
Na gut,
aber der auch relativ schnell gesagt, dass es in Bellot nicht so richtig zugetraut wird, was ich eigentlich auch ein bisschen schade fand.
Ja, warum hat man den Däne denn geholt? Also was spielt der Däne für das U20 Nationalkeeper in Deutschland? Was spielt der in Leipzig für eine Rolle, wenn man offensichtlich ihm per se, also bei Bellot hat man ja wenigstens noch überlegt, sagt, okay, der spielt erstmal Nummer 1, solange ein anderer heute nicht da ist.
Er hat sich noch recht zurückgetauscht. Irgendwann.
Der Däne.
Das U19-Problem, was sie in Liefering haben. Der Brelo, kann das spielen, Däne ist raus aus der U19-Geschichte. Und man brauchte wahrscheinlich für beide, um beide zu halten, musste man irgendwas machen, deswegen hat man den Bredlo jetzt, damit er Spielpraxis sammelt und nicht immer bei uns auf der Bank versauert.
Genau. Das auf jeden Fall. Das
hat man den dahin geschickt und Däne will man als U20 Nationaltorhüter natürlich auch nicht verlieren.
Aber was denke ich tatsächlich?
Und schickt ihn hier und tauscht die Rolle einfach.
Aber was ist der Vorteil für Däne bei der Geschichte? Wenn er noch nicht mal an Bellot vorbeikommt, wenn er noch nicht mal
vor Bellot gesetzt wird. Familie, möglicherweise.
Naja, der muss ja irgendeine Idee haben, okay, ich krieg da meine Einsätze,
haben sie ihm die Option gegeben, von wegen, pass auf, kannst du irgendwann mal nach Liefering, da die 1 sein.
Aber da kommt er ja gerade hin.
Ja, ja.
Da geht er wieder zurück irgendwann.
Weiß ich, oder?
Das heißt nach dem Jahr, was er hier Vertrag hatte. Also ich verstehe tatsächlich nicht, was für Däne bei dem Deal irgendwie der Vorteil war. Mhm. Also er sitzt jetzt hier irgendwie als Nummer 3, oder aktuell, also wenn ein Neuer kommt, als Nummer 3, wenn Coltorti zurückkommt, als Nummer 4, bei RB Leipzig irgendwo auf der Bank.
Wo ich das Coltorti-Thema schon sehr schwierig finde, weil wir gerade bei ihm sind. Ich meine, keine Frage, es gibt welche, die mit 50 noch super spielen, aber werden die Bewegungen jetzt nicht langsam größer?
Ich habe auch so die Befürchtung, dass es vielleicht sogar dahin gehen könnte, dass man dann irgendwann überlegt, ob man es nicht gleich lässt. Wenn die 1, die jetzt kommt, richtig einschlägt, würde ich mir nicht sicher sein, ob das mit Coltorti dann nochmal wechselt.
So. Ja gut, aber das ist ja die Idee gerade, dass man jemanden holt, der ihn herausfordern kann.
Ja, ja, klar, das ist die Idee, aber es wurde auch immer gesagt, von wegen, an sich ist Coltorti die 1 und lass mal jemanden kommen, der so ist, wie Coltorti hier angefangen hat. Und dann reden wir, glaube ich, nochmal.
Ja, dann wüsste ich genauso.
Und dann wird, glaube ich, dann nochmal getauscht nächstes Jahr. Dann kommt wahrscheinlich der Bredlo wieder, dann rückt der Bredlo auf die 2 und dann.
Also mit Teutern so in den letzten 2 Jahren war ich nicht so richtig glücklich hier, ne? Also
das Verletzungspech ist natürlich
generelles gerade Verletzungspech.
Also das hat letzte Rückrunde angefangen und hat sich jetzt durchgezogen, wo ich sage, oh, das kann es doch eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich schlimm. Also
ja.
Generell Verletzungspech, wie gesagt.
Da fehlt die Bildzeit.
Fehlt
noch. Was machen unsere Füße falsch? Was läuft falsch bei RB Leipzig?
Und wenn man überlegt, wie viele, es war Domaschke, es war Coltorti ohne Feindeinwirkung, es war Beuth ohne Feindeinwirkung, Müller in einem normalen Zweikampf, aber Christian Müller muss man ja sagen, ich glaube, das gab es auch noch nie im Profi oder im Fußball allgemein so eine Verletzung. Also das ist ja.
Zumindest würde ich nicht nach Fernsehbildern suchen wollen jetzt. Ob's das schon mal gab.
Ich will auch keine Audioaufnahmen hören. Will es auch gar nicht hören.
Nein, also das ist wirklich eine absolut tragische Figur und muss man einfach so sagen.
Ernst, das
er? Ja, Ernst ist aber nicht, das war mit Feindeinwirkung. Also das war richtig von links in Arbeit, von links nach rechts rein.
Das war auch nicht so übel. Ja, das war schon doll, aber das war nicht so
gut. Das Knie innen rein ist schon
unglücklich.
Unglücklich auch, aber nicht ohne Feind, genau. Und damit ja, das sind schon so Dinge, so, wo ich sage, und das sind ja keine unwichtigen Positionen.
Also Franke?
Franke
dazugekommen.
Franke dazugekommen, jetzt wieder mit
Achilles. Ja, Pech, mein
ja. Für ihn wird es auch schwer, dann auch wieder zurückzukommen, weil ich denke mal, dass diese dein Lieblingsthema, die Abwehr, sich mit Hoheneder und mit Sebastian relativ gut eingespielt hat, die Innenverteidigung.
Ja. Ja, ich bin bei Sebastian, würde ich erstmal die Ligaspiele abwarten, weil der hat ja schon sich mal, der hat ja viele Phasen, wo er sich in die Mannschaft gekämpft hat und dann hat er 3, 4, 5 Spiele mal ein Stück gemacht und dann ist er wieder so ein bisschen rausgeflogen, weil es dann irgendwie so ein bisschen nachwies. Da würde ich erstmal abwarten. Das finde ich jetzt so nicht, finde, wenn sie nicht einen neuen Verteidiger noch holen, wo ich im Moment denke, dass sie ihn holen werden, also bis zum Ende der Periode, wenn sie das nicht machen, dann würde ich Franke jetzt als Dingsfuß nicht als aussichtslos sehen. Wenn er wirklich völlig fit ist, hat er da gute Karten, die jetzt nicht zu spielen. Auf jeden Fall. Also gerade gegen Sebastian. Sehe ich definitiv nicht aussichtslos.
Aussichtslos, man weiß es nie. Siehe Dennis Tomalla, da hätte ich gerne auch mal das Perspektivgespräch hätte ich dort gehört. Was du vorhin so schön beschrieben hast.
Vor allem, weil wir es noch genau hatten beim letzten Podcast vor Ende der Saison. Da war es Morris, da war es Tomalla.
Ja. Röttger war es weg.
Ja. Röttger war ja schon irgendwie da geklärt, aber die beiden waren es auf jeden Fall. Und genau die sind. Und Villas war es auch noch. Und Villas wurden ja ganz schnell ausgeschlossen. Ja. Also ausgeschlossen, dass er wechselt. Und
ja, bei Tomalla Steuerraum ist ja auch, da würde ich sagen, erstmal abwarten, der zu so
Morris in der Vorbereitung,
war krass. Ja. Aber so gegen die Queen's Park Rangers, so Tomalla in der ersten Halbzeit, der fiel ja schon wieder so in so alten Muster von, naja, ich bin so ein bisschen lethargisch, fiel er so ein bisschen wieder zurück. Also es spielt natürlich eine schöne Position für ihn, das ist natürlich irgendwie was anderes, weil das Spiel so ein bisschen vor sich hat und nicht, ja, der ist ja jetzt auch kein explosiver Stürmer, der irgendwie, der musste ja öfters mal Außenstürmer, was der alles spielen musste, was er das irgendwie nicht seine Position war. Ja. Und der ist jetzt auf einer Position, wo er sich schon deutlich wohler fühlt. Also das ist schon angenehm, das zu sehen. Aber ob das irgendwie jetzt dauerhaft irgendwas würde und ob das irgendwie dauerhaft irgendwie eine Lösung ist, ich glaube, das kannst du jetzt ohne nicht
sagen. Vor allem bei dem bestimmten Mittelfeld oder generell, was jetzt sich dort alles tummelt.
Oh ja.
Also das ist ja schon mehr als luxuriös. Da ist ja unglaublich, wen willst du da rausstellen?
Weil du dann so eine Situation wie die Queen's Park Rangers hat und das Mittelfeld stellt sich wegen den ganzen Ausfällen, Kimmich, Demmer, Pfandrich, stellt sich plötzlich von selbst auf. Und dann hast du plötzlich irgendwie die Situation, wo du eigentlich keinen Ersatzspieler mehr hast. Und der einzige Ersatzspieler, der noch da wäre, der Hierländer, der wird noch nicht mal eingewechselt. Und denkst du, komisch, da wechselt er jetzt den Heidinger auf der 8 ein und hat doch aber noch den Hierländer draußen sitzen. Das ist doch aber auch mal ein echt brachial deutliches Zeichen, dass er irgendwie gerade mit dem Hierländer nicht plant. Also bei den Ausfällen, den auf die Bank 90 Minuten schmoren lassen. Also ich finde es nur schräg, du hast irgendwie eine Situation, wo klar, wie ich mit dir mitgehe, sage, du hast eigentlich im Mittelfeld das Schlaraffenland, ne, so nominell im Kader. Ja. Und dann hast du eigentlich so viele Ausfälle, dass du sagst, okay, die drei, die da im Mittelfeld spielen, die haben sich von selbst aufgestellt. So, du spielst mit schon Patrick Strauß auf der 8, was er in der Vorbereitung noch nie gespielt hat. Der irgendwie Außenverteidiger, Innenverteidiger, Sechser hat er alles gespielt, nur die 8 hat er dann nicht gespielt gehabt. So.
Stimmt. Aber dafür waren es Testspiele, ne?
Ja.
Kann ja mal testen. Aber wenn es der finale Test sein soll, dann denkt man schon, du holst da die Weife.
Das sollte schon irgendeine Aussage haben, ja, grundsätzlich.
Ja, wo ich zum Beispiel auch immer noch dieses, gerade weil wir mit der Luxusbesetzung im Mittelfeld und aber der Sturm, wo ich immer dachte, okay, wir haben jetzt Beuth, aber ich hatte immer noch, ging euch das auch so, ich hatte immer noch das Gefühl, so Beuth und wer kommt noch?
Nö, das hatte ich eigentlich nicht. Ich hatte immer schon irgendwie gedacht, okay, weil ich mich damit abgefunden habe, dass es dann hieß irgendwie Pausen, Morris und Tomalla bleiben. Ansonsten hätte ich halt gedacht, klar, die müssen irgendwie ersetzt werden, aber ansonsten Palacios, Prevljak auf jeden Fall, aber von dem bin ich super begeistert. Ich glaube, das ist für mich eigentlich, Sturm ist auch super besetzt. Wenn jetzt nicht noch mehr Pech dazu kommt, wie mit dem Beuth, dass er einfach mal eine Woche vorher für 10 Wochen ausfällt, wo ich mich wirklich sehr gefreut hätte, ich glaube, der hätte da schon einiges angerichtet davon, aber ja.
Aber da muss man auch mal ein bisschen erfahren. Also er hat jetzt 2 Jahre Rapid Wien gespielt. Das erste war so lala, das vierte ging. Also das ist jetzt nicht so, und ich glaube, die vielen Tore bei Rapid hat er jetzt in der letzten Halbserie geschossen. Also wo man erstmal guckt, was ist davon so ein bisschen Strohfeuer, was ist davon nachhaltig. Der ist schon, man hat es schon, ich glaube, gegen wen war denn das? Gegen Paris, glaube ich.
Man hat schon gesehen, dass der großartig ist, als so ein so dieser Kutschke-Typ, so ein Bandspieler vorne, wo du den Ball vorne hinspielst und der sichert den Ball ab.
Genau.
So, und der lässt ihn prallen zu irgendjemandem, wo die anderen nachrücken können, etc. Das macht er schon echt großartig und das macht er auch sehr viel, zuletzt mir tut es sehr viel besser als Daniel Fran. So. Aber ja, mal abgesehen davon.
Aber im Spiel gegen Getafe hat er gezeigt, dass man als Stürmer und Superstürmer extrem viel falsch machen kann, fand ich, also er hat ja permanent falsch gestanden, also Stellungsspiel war ja eine Katastrophe, das, was ich so fand, was ich gesehen habe, also da war wirklich nicht viel, wo ich sage, oh ja, wow, da ist unter Paulsen schon was ganz anderes. Absolut. Josef ist da viel, viel weiter, viel, viel reifer. Und
weil er kennt das System auch, ne?
Also ja, aber ich glaube nicht, dass du, ja, aber ich glaube nicht, aber dass das systemspezifisch ist, dass du dich permanent hinter dem Abwehrspieler aufhältst.
Naja, das ist mir
ja nicht im Angriff.
Ja, aber das ist mir auch, das ist so, ich, aber das sind so, glaube ich, klassische Bewegungsmuster. Der hat so einen, was man ja oft sieht bei vielen Mannschaften, der Ball kommt dann zum Innenverteidiger und dann rennt er erst los zu seinem. Also dann bewegt er sich dann und du musst ja eigentlich bei RB, musst du ja permanent mitdenken, auch wenn der Ball nicht bei dem ist, den du anlaufen sollst, musst du irgendwo gucken, wo stehe ich, was mache ich, etc. Und er ist halt so ein klassischer, okay, ich warte, bis der Ball irgendwo hinkommt und dann bewege ich mich. Und wenn ich den dann da nicht kriege, der weitergespielt, dann bleibe ich erstmal stehen. So. Und ich glaube, diese Automatismen dann irgendwie zu wissen, also dieses tatsächlich unterbewusst zu handeln und irgendwie so am Gegenspieler dran zu bleiben, deine Wege zu gehen, etc., nicht stehen zu bleiben. Ich glaube, das braucht irgendwie auch echt lange, um sich dann wieder auszuschleichen. Also ich meine, er hat bei Rapid Wien gespielt. Was wird da, also, ohne ganz schlimm über die österreichische Liga zu reden, aber welche Rolle wird er da gespielt haben? So, Rapid Wien steht jetzt auch nicht für den ganz modernen Fußball,
sein Mentaltrainer
ist Carsten Janke gewesen. Wird ein sehr klassischer Mittelstürmer gewesen sein. Also das ist halt schon so.
Naja.
Und den kann er in der Form natürlich bei RB nicht spielen. Also zumindest nicht defensiv.
Das stimmt, ja.
Ja, aber mal gucken. Im Moment ist er verletzt, können wir auf ihn zukommen lassen.
Ja, warten wir mal den Sturm ab, sozusagen.
Ja. Genau. Und du hast so ein bisschen Angst wegen der Verteidigung.
Ja, wie immer.
Seit der Regionalliga. Mal
funktioniert das richtig gut und manchmal so bei Paris zum Beispiel fand ich es ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Also so allein so Abstimmungsschwierigkeiten, dass der Heidinger in Gordi reinrennt und ich so, meine Güte, was denn ist los? Aber weiß ich nicht, ich habe generell immer die befürchten, dass das schwächste Glied bei RB tatsächlich immer hinten ist. Was aber natürlich auch, wenn man das Spielsystem sieht, auch okay ist, weil die sollen ja eigentlich gar nicht so viel zu tun haben.
Ja.
Ich bin gespannt, also ich glaube schon, dass das ausreichen kann, weil wenn es funktioniert, funktioniert es ja total super. Was Hoheneder mit dem Kopf abräumen kann, ist fantastisch. Wenn der Franke wieder dabei ist, Franke fand ich auch schon immer super. Und Sebastian, ja, wenn er seine Linie hält, dann ist es auch okay. Und mal gucken, was sonst passiert, ob Jung oder Teige und dann.
Ja. Und was sich gezeigt hat, also oder was man richtig gesehen hat bei den Vorbereitungsspielen, war, dass Heidinger auf rechts eben nicht mehr geht.
Mhm. Ja, schräg, ne?
Also
wie falsch gell?
Ja, also die rechte Seite liegt ihm, glaube ich, gar nicht mehr, aber er kann zwar viele spielen, aber rechts, wo er dann auf links gewechselt ist,
genau.
Das war wie eine Befreiung für ihn. Also das ist schon, ich muss mal sagen, Teigl ist zwar ein offensiver oder Mittelfeldspieler mehr oder weniger gewesen, aber macht das trotzdem hinten. Richtig das gut.
Hat wird auf jeden Fall, genau, hat sich voll gemausert.
Ja.
Und der Junge auch, ich fand auch, also der Junge war immer mal wieder draußen und dann mal kurz wieder drin. Aber allein, ich finde, das ist einer der besten Flankentreter, den RB zum Beispiel hat. Also was der auf den Punkt treffen kann, ist fantastisch. Bei ihm habe ich mal als einzigen so die Hoffnung, dass da mal ein Tor aus einer Standardsituation passieren kann. Das sage ich auch immer.
Ja, stimmt. Was natürlich das große Fragezeichen immer noch bleiben wird, ist Miku Sumosalo.
Wieder verletzt. U23. Wenn dann, glaube ich. Erstmal will er sich über die U23 wieder reinspielen.
Wenn er bis zur Winterpause nicht kommt, ist er.
Denke ich auch.
Steht auf der Abschlussliste.
Ja. Schade, ich habe
den 23 paar Mal gesehen, das war super eigentlich.
Ja, aber ich habe den
in der Seite gut sauber gehalten.
War denn das?
Aber die versteht überhaupt nichts, habe ich immer das Gefühl.
Ja, das ist genau der Punkt.
Und ich hole ihn an und versteht es nicht.
Ich hatte ihn in Grimma gesehen, gegen Havelse.
Das war wirklich, wo du einfach das Gefühl hattest, der ist sowas von überhaupt nicht integriert. Also einfach so vom Typ her, also spielerisch hoch, die ignorieren so da seine Seite und aber auch so mannschaftlich, da gibt es irgendwie keine Interaktion etc. Der ist einfach so, also der wirkt so ein bisschen wie eine neue Version von Papa Dimitriou, der auch immer wie ganz alle rufen immer Papa, Papa, Papa und der wird eigentlich von Minute zu Minute nur unsicherer, weil er irgendwie überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt soll und was er nicht soll und alle wollen was von ihm, aber er versteht es eigentlich nicht. So. Mhm. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl bei Sumo-Sala, läuft das so ein bisschen.
Das ist auch meine Sorge jetzt bei Kalmar. Oder wie man ihn richtig ausspricht mit dem Akzent.
Wahrscheinlich wird er ganz verrückt
aussehen. Ja, auf jeden Fall, weil jetzt habe ich heute gesehen, dass er gar kein Englisch spricht und eigentlich nur mit einem Co-Trainer kommunizieren kann. Ja. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Also nicht, dass ich ihm irgendwas Schlechtes wünsche, aber...
Ja, ist halt die Frage, der Paulsen ist auch fast ohne Deutsch gekommen und spricht in einem Jahr fließend Deutsch.
Aber also man muss auch sehen, dass Paulsen aus einem Deutschlandrand kommt.
Er hat auch Deutsch
gehabt. Und das, was ich gelernt habe als fauler Deutscher, dass egal wo du im Ausland, die im Rand wohnen, sprechen fast alle ein bisschen Deutsch. Hm. Das sind nur wir, die das nicht annehmen wollen. Also habe ich so festgestellt. Wir ziehen uns zwar auf Englisch immer zurück, aber die sprechen trotzdem Englisch und die Sprache des Nachbarlandes. Hm. Und Paulsen ist sowieso, das war für mich unglaublich. Wir haben uns ja immer unsere Pausenspieler oder Matthias, du warst auch schon bei uns, Gesprächspartner gesucht und hat seine Pause nie rangetraut und dann war das Ding irgendwann mal, standen wir daneben und dann habe ich ihn was gefragt und dann hat er mir fast hochdeutsch geantwortet. Ich bin ja bald vom Glauben abgefallen. Nach so kurzer Zeit, nach einem halben Jahr, das war unglaublich. Also fand ich...
Aber ich kann mich noch an seine erste PK erinnern und die war irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate
lustig.
Die war lustig und da war schon noch nicht so richtig viel Deutsch. Also der kam nicht mit einer Basisausstattung Deutsch nach Deutschland, das kann man sagen. Also der hatte mal in der Schule vielleicht ein Jahr Deutsch oder zwei und der hat schon mal Grundlagen von Grammatik gehört etc. Aber als der kam jetzt nicht her und konnte irgendwie fünf Sätze am Stück.
Ich glaube, das meiste hängt aber auch wirklich daran, ob du dich mit den Mannschaftskollegen gut verstehst, ob du da integriert bist. Jetzt wohnt er mit einem Kimmich zusammen und ich glaube, sowas macht alles zunichte, was du an Unterricht haben kannst oder nicht. Weil da ziehst du so viel mehr draus und keine Ahnung, wie es beim Sumo-Sala ist.
Ja. Aber das meine ich, das ist so, du musst irgendwie, jeder Fall ist dann irgendwie wieder einsam, du kannst irgendwie nicht sagen,
das läuft. Gleich mal Erfolgserlebnisse gehabt bei Erfurt, dann haben wir zweimal getroffen und ich glaube, sowas wirkt so viel mehr als alles, was du an Unterricht oder guten Willen haben kannst.
Ja. Aber er ist auch ein geiler Typ, ne? Er ist auch jemand, der irgendwie auf Leute zugeht, im Gegensatz zu einem, ja doch immer recht zurückhaltend wirkenden Papa Dimitriou oder einem Sumo-Sala, der ja auch eher so ein bisschen zurückhaltend
ist. Hat er schon einen Verein, der Papa Dimitriou jetzt auch wieder?
Nicht, dass
eine Woche mal geguckt.
Vorgespielt in Babelsberg und Lotte. Ja. Aber nee, Clubfest, das gibt es noch nicht. Wollen wir noch was zum Kader erzählen? Nö, ne? Der Kader ist...
Zum Kader gibt's ja eigentlich nicht. Wir haben eigentlich
alle durch.
Der Kader ist durchgeregelt.
Im Winter kommen fünf neue.
Aus Österreich,
ja.
Dann sehen wir, wenn wir noch verparken.
Wir haben ja einen neuen Fitnesstrainer. Kai Kraft.
Ach, der kommt doch, der war nicht aus Österreich? Nee, der war von Hoffenheim. Nee, der war aus Innsbruck und Weben, muss es immer sein. Salzburg oder Hoffenheim?
Ich glaube, Hoffenheim. Kai Kraft kommt, glaube ich, aus. Er kommt aus Deutschland, ja. Nee, war keiner. Aber
unser ist nach Salzburg.
Unser ist nach Salzburg gegangen, als Chef für Physio. Mhm.
Der große Veränderung. Und wir haben einen Essenscoach gekriegt, ja, der darauf besteht, dass die Spieler jetzt vor oder nach dem Training bei RB essen. Was dann wahrscheinlich dazu führt, dass sie sowohl bei RB essen als auch zu Hause mit der Freundin, weil ja
die
Freundin
keine schlechte Laune hat. Ich muss mal sagen, ich kenne das Catering vom Hirsch, wenn sie was können beim Goldenen Hirsch, Werbung Teil 3, aber dann kochen. Also Lutz Köhler ist sensationell. Da muss ich sagen, da würde ich zu Hause dann...
Mensch, ich habe hier so schöne Bohnensuppe gemacht, die wollen wir noch essen. Und dann
zu Hause. Matthias, aus unserer Erfahrung raus sicherlich, und ich hoffe, dass das meine Frau nicht hört, aber jetzt überleg doch mal, welcher Spieler hat denn eine Frau da oder Freundin, die ihm Bohnensuppe kocht? Krups gehen wir einfach mal die Aufstiegsfeier durch.
Okay, lassen wir das an der Stelle.
Haken wir das ab. Schieben es auf das sensationelle Catering vom Goldenen Hirsch und für die Spieler und damit beenden wir dieses Thema.
So, dieser Block ist abgehakt.
Genau.
Ja, dann kann man ja straight hier, da hatten wir es vorhin schon ein bisschen die Liga, was sind so irgendwie die Liga-Favoriten dieses Jahr?
Also irgendwie in Nürnberg zähle ich irgendwie mit, dann so Fürth, keine Ahnung, vielleicht irgendwie Union oder so?
Keiner. Wir werden mindestens drei Überraschungsteams plus uns.
Ja, das.
Ja, weil die drei Überraschungsteams belegen die ersten drei Plätze.
Nein, ich denke mal, dass Heidenheim keine so schlechte Rolle spielen wird, denke ich mal. Darmstadt hat den Fehler gemacht, Strohengel zu behalten. Das geht schief. Und ansonsten muss ich sagen, auch selbst die Nürnberger oder so, die sind kommen sicherlich von oben, aber die haben natürlich auch viel an Klasse verloren.
Extrem, ja.
Braunschweig, das Gleiche. Fürth, ja, in 68, denke ich, ist eine eingespielte Truppe jetzt. Kaiserslautern wird wieder mitspielen.
Kaiserslautern, genau.
Ja, also würde ich so
auch
sehen.
Auch nicht so richtig, Kaiserslautern hat auch einen Umbruch hinter sich.
Ja, aber den hatten sie dann letztes Jahr dann eigentlich
schon. Nee, ist ja auch schon wieder mal relativ
schon,
viel.
Haben sie schon wieder
abgegeben und haben jetzt das Jugendforscht-Konzept ausgerufen. Spieler aus der Region.
Okay. Man weiß nicht, wie die Union aufgestellt sind, weiß man nicht nach... Jetzt das Jahr nach, wie hieß er dann gleich? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, so lange da gewesen. Neuhaus.
Neuhaus hieß er. Verdammte Axt. 9 Jahre dabei. Oder?
Wenn jetzt noch den neuen willst, kriegst du den...
Nee, den habe ich verdrängt, weil der mir überhaupt nichts... Ich habe die Präsentation gesehen und der hat mir überhaupt nichts gesagt. Und da werde ich wohl das Stadionheft bemühen müssen, wenn die Jungs kommen. Oder an der Vorbereitung werde ich mir den Namen dann versuchen einzumeißen.
Du musst einfach, du bist ja auch ein bisschen Heimwerker. Denk an Dübel. Man spricht das B nicht wie ein B, sondern eher wie ein W aus.
Dann Dübel,
das,
ja.
Wie das Bier.
Wie das Bier? Ja. Bier ist Werbung. Dübelpilz, ja, okay.
Nee, kein Pilz. Nee, weiß ich nicht. Was die Hamburger machen, ist auch immer so eine Sache. Du kannst es auch nie richtig einschätzen, was auch
ja, die sind der Hamburger kommt. Ist ja so wie, also Union hat extrem wenig Veränderungen. Die haben wirklich 3 neue Spieler oder so. Also wirklich fast keine Kaderveränderung. St. Pauli auch. Ich glaube, die haben 4 Neuzugänge oder so.
Ja.
Externe. Also das ist schon, wo man dann sagen kann, einerseits, okay, die sind eingespielt, die kommen jetzt vielleicht nächste Saison umso besser raus, oder die haben sich total verpokert und das funktioniert überhaupt nicht. Also gerade Union, neuer Trainer, hat eine neue Spielidee, spielt mit den alten Spielern, bricht sich das dann irgendwie in den Pflichtspielen oder funktioniert das dann tatsächlich? Ich finde auch, man kann eigentlich über ganz viele Vereine extrem wenig Prognosen ausstellen, weil sich also wen ich tatsächlich als Überfavoriten der Liga noch vor 3 Wochen genannt hatte, wäre Fürth gewesen, die sich ja bis dahin kaum verändert hatten, ihre Mannschaft zusammengehalten haben, letztes Jahr knapp gescheitert sind, das 2. Jahr mit demselben Trainer in die Saison gehen, wo ich gesagt habe, ja, die sind, das ist irgendwie, die sind ein klarer Favorit, weil die spielen nochmal besser als letztes Jahr, haben den guten Trainer, haben den guten Kader, die haben dann gehalten. Aber die haben ja in den letzten Wochen auch so viele Stammspieler nochmal verloren, was nicht absehbar war, wo sie dann die vertickt haben, weil sie das Geld brauchen. Wo man dann auch sagen muss, nee, mit dem Umbruch dann glaube ich auch 10 Spieler oder so austauschen müssen.
Ja.
Wo du dann sagst, Stammspieler auch viele, also der nicht bloß irgendwie so hinten dran, wo du dann sagst, ja, das kann dann doch nicht irgendwie reibungslos irgendwie funktionieren zur neuen Saison. Und von daher, da hast du 1860, neuer Trainer, ganz viele neue Spieler, ausländische Spieler, wo du nicht weißt, wie die Teamchemie sein wird, Spanier, was sie sich da verpflichtet haben, Brasilianer etc., wo du mit der Sprache erstmal irgendwie gucken musst, wie passen die sich ein, funktioniert das. Dann hast du den Moniz, der für mich irgendwo zwischen genial und wahnsinnig ist, also wo ich noch nicht weiß, was da wirklich ist. Heute hat er ja gesagt, wir werden Meister, war seine letzte Aussage. Ist man durchaus als Kommand ja irgendwie das große Ziel anstreben, um dann irgendwie...
Ja, wir werden Europameister, wie wir jetzt Weltmeister machen, dann wird es nochmal Europameister. Das ist alles kein Problem.
Ja. Aber der scheint mir wirklich so ein bisschen wahnsinnig zu sein. Er hat auch gesagt, sein Stürmer muss 25 Tore schießen in der Saison. Wenn man denkt, wann hat der letzte Stürmer in der 2. Liga 25 Tore geschossen, muss wahrscheinlich in den 18er gewesen sein. Nee, wahrscheinlich auch später, aber das ist schon eine Marke, wo du denkst, die schießt du nur als Überstürmer und der ist wahrscheinlich zur Halbserie dann weg in der 1. Liga. Also der ist schon sehr, sehr speziell, finde ich. Aber wenn er irgendwie seine Spieler, die Frage ist, kriegt er seine Spieler damit? Kriegt er die damit motiviert, dass die an sich dumm, wir wären Meister? Mhm. Oder da sitzen die Spieler irgendwo in der Ecke und denken, der hat doch irgendwie einen Schuss, der ist irgendwie doch total drüber.
Also, das erinnert mich so ein bisschen an Saarbrücken. Letzte Saison.
Und an?
An ihren Spitzentrainer
Sasic.
Sasic. 39-Mann-Kader oder sowas. Völlig verrückt.
Hat geklappt.
Hat super funktioniert. Also erinnert mich so ein bisschen dran, die, so die Anfangsgeschichte jetzt, wenn man das so, wenn ich da zurückdenke und dann an, ach, wir holen die noch mal 5 Monate, 6 Mann, kein Problem, Nummer 8, komm, los geht's. Wo ich dann immer denke, halla die Waldfee, und am Ende hat keiner einen Fuß auf die Matte gebracht. Und ja, man kann es nur abwarten, was da passiert. Ja.
Aber ich finde, es gibt so mehrere Konzepte. Du hast ja auch noch, dann hast du diesen Club mit irgendwie neuer Trainer, wo du nicht gehst. Okay, der Wolfsburg hat da irgendwie, weiß ja wer, fast die Trainer genannt, aber er hatte auch einen monströs guten Kader, den er sich da zusammenkaufen durfte. Und den hat er in Nürnberg jetzt, der ist auch gut, der Kader, auf jeden Fall aufstiegsreif, aber muss ja auch erstmal wachsen, der ist ja auch völlig neu. Und dann gibt es doch noch irgendeinen Verein, der irgendwie einen neuen Trainer hat. Wer war denn das? Union auf jeden Fall, ja auch ein bisschen schwierig ist mit einem neuen Trainer. Aber von den Oberen muss der Neuner sein. Man nicht weiß, ob das funktioniert mit dem neuen Trainer.
Lieber Knecht ist geblieben,
ja. Wird das Ohr geblieben. Na wurscht. Auf jeden Fall, finde ich, gibt es unheimlich viele Unwägbarkeiten, weil auch so viele Kader umgeschmissen sind und man eigentlich nie so richtig weiß, wie kommen die wieder zusammen und in welche Richtung entwickelt sich das.
Das ist das, aber wo ich denke, dass, wie ich sage, ich habe keinen Favoriten.
Ja. Also den meintest du, dass es eigentlich RB zugutekommen müsste?
Ja.
Ja, das denke ich, das ist tatsächlich für mich auch so der Punkt, wo ich sage, das ist tatsächlich, wo man sagen kann, okay, wenn es jemandem zugutekommt, dann irgendwie so Außenseitern, die irgendwie eine überragende Saison spielen und dann da oben reinstoßen, weil die anderen auch nicht...
Genau, die werden sich alle wieder gegenseitig besiegen und die Punkte wegnehmen, wie das letzte, also wenn es in der dritten dann schon war.
Wahrscheinlich steigt dann zum Schluss Karlsruhe auf. Oder der FSV Frankfurt. Um in der Analogie der letzten Jahre zu bleiben, wo es ja immer irgendwelche kleinen Vereine waren.
Ja, gut.
nee. Hatten wir schon mal in der ersten Bundesliga trainiert? Vielleicht mit dabei einen? Ich weiß es nicht. Der ist doch auch so ein ewiger Zweitliga-Coach, der eigentlich nicht aufsteigen kann.
Das kann durchaus sein, ja.
Ja, so, was haben wir noch für Themen auf der Liste? Fördermitgliedschaft steht noch ganz unten. Seid ihr schon Fördermitglieder? Voll nicht stimmberechtigte Fördermitglieder in Bronze, Platin oder sämtlichen anderen Farben?
Nein.
Interesse?
Also wir haben es uns mal hingelegt, wir haben es uns mal durchgelesen, ob eventuell aufgrund der Kinder, weil die auch gerne zu erwägen, dass man sagt, man nimmt so eine Familien mit die Fördermitgliedschaft.
Ja.
Das haben wir noch auf dem Tisch liegen, aber jetzt ist nichts, wo wir jetzt gleich losgestürmt sind und das müssen wir noch in Ruhe im Familienrat und so weiter.
Bringt mir persönlich überhaupt nichts. Insofern, ich mag meine Dauerkarte und das ist gut. Und damit habe ich eigentlich alles, was ich brauche.
Aber ich denke ein bisschen, dass das, die Theorie ist ja, dass das so ein bisschen so die Idee ist, über diese Fördermitgliedschaft auch künftig, was weiß ich, Forderungen zu erfüllen, mehr Stimmberechtigte, die dann Verein zu haben. Dass man irgendwie sagt, okay, die 15 Gold-Fördermitglieder, die wir hier haben, die kennen wir jetzt ja. Wir sind irgendwie alle nett, sind dem Verein gewogen, die lassen wir irgendwie in den Vereinen stimmberechtigt werden.
Ja, nach 5 Jahren glaube ich nicht, dass man sich das dann mit Geld erkauft oder so, dass man dann nett ist. Also dann ist da irgendeiner dabei, der ein Idiot ist, aber das Geld hat, Goldfördermitglied ist, und dann hast du wieder einen drin sitzen, den du eigentlich nicht haben möchtest. Und ich glaube nicht. Ich glaube, das wird anders organisiert werden und mal gucken.
Aber was gibt es da noch Möglichkeiten? Also steht ja immer noch so die Forderung oder die Theorie, die damals irgendwie aufgestellt wurde in der Sommerpause, die Forderung der DFL ist, in der Winterpause einen Plan vorgelegt zu kriegen, wie das mit der Mitgliedschaft weitergehen soll.
Genau.
Also, dass der Verein irgendwie, mal abgesehen, wie Recht sie damit haben, auf welchem juristischen Holzweg ist er. Aber nehmen wir mal an, das ist die aktuelle Forderung, dass bis Januar so einen Plan vorliegen muss. Wie sollte man den Plan anders gestalten, als zu sagen, okay, wir haben jetzt hier 500 Fördermitglieder, die werden irgendwie perspektivisch, wenn die 5 Jahre Fördermitglied waren, dürfen die stimmenberechtigtes Mitglied werden.
Also dem Verein so nahestehen. Finde ich, ist genau das gleiche System, was vorher kritisiert wurde, nur nochmal neu aufgezogen. Also nur, dass es eben heißt, jeder kann irgendwie Fördermitglied werden, aber es ist halt von wegen, mit Geld erkauft man sich irgendwas. Finde ich, nee. Also ergibt mir überhaupt keinen Sinn, warum das irgendwie so organisiert werden soll.
Okay.
Aber mal gucken, keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt keine Vorstellung, kein Modell, kein Alternativmodell im Kopf.
Aber was ist dann der Sinn der Fördermitgliedschaft? Einfach Geld akquirieren?
DFL, aber ich
stimme. DFL-Forderung war ja gewesen, dass man den Verein für Fans oder für Außenstehende zugänglich macht. Das hat man damit gemacht.
Genau.
Und dass man jetzt sagt, die Mitgliedsbeiträge gehen komplett in die Nachwuchsförderung, finde ich auch okay.
Ja.
Finde ich in Ordnung. Und wer das machen möchte, das ist okay, weil ich persönlich betrachte sowieso so Fußballvereine, die Profimannschaften haben, das ist für mich sowieso eine Firma. Das ist ein Betrieb und da gibt es eine Chefetage und Angestellte, egal jetzt in welcher Form. Und also habe ich sowieso immer meine Schwierigkeiten mit dieser Mitbestimmungs, dieses Muss. Ich muss als Fan was mitbestimmen, wo ich immer sage, nee, warum? Dafür sind Leute da, die sind ausgebildet dafür, die machen das und.
Na gut, das ist ja so, also ich glaube, da sind wir uns so grundsätzlich einig, aber das gibt ja diese andere Seite dessen, also ich glaube nicht, dass die DFL gefordert hat, dass sie mehr Mitglieder brauchen, die Urlaub zu sagen haben. Also ich glaube darum, ich meine, so eine Mitglieder hatten sie ja vorher auch schon, was weiß ich, mit ihren Spielern etc. Also diese Argumentation, die ja früher geführt wurde, war ja zu sagen, okay, wir sind ein Verein der Sportler, so, die Sportler sind alle Mitglied, die tragen den Verein etc. Die, mit der scheinen sie offensichtlich nicht durchzukommen. Oder die scheinen, ganz egal, wie gesagt, von den juristischen Geschichten, da scheinen ja schon die DFL was dagegen zu haben. Oder das scheinen sie so nicht sehen zu wollen. So. Und dann jetzt zu sagen, okay, die Fördermitgliedschaft ist jetzt der Schritt auf die DFL zu, wo man irgendwie nochmal ein anderes Beitrittsmodell für eine nicht stimmberechtigte Mitgliedschaft schafft, ist ja schon irgendwie schräg. Also das wäre ja schon schräg, wenn dann die DFL sagt, ja, das wird so super.
Vielleicht wird ja da auch irgendein paar Bereiche gefunden, in denen du dann mitbestimmen darfst. Aber wie Axel sagt, ich glaube, in einem Profibetrieb wird sich die Mitbestimmung da jetzt nicht irgendwie großartig durchsetzen, wenn es nicht partout gefordert wird.
Ja.
Finde ich auch wirklich auch für mich persönlich nicht so notwendig.
Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, d'accord. Ich finde es auch nicht notwendig. Die Frage ist halt nicht, was ich notwendig finde. Dann hätten wir diesen ganzen Stress mit der DFL
nicht. Dann das Problem sagen, ist, wir kennen den genauen Wortlaut nicht. Wenn die DFL gesagt hat, Auflage Nummer 2 nach dem Logo ist Öffnung des Vereins für die breite Masse, muss ich sagen, aus meiner juristischen Sicht, haben sie gemacht. Du kannst Vereinsmitglied werden, zwar nicht stimmberechtigt, wenn da drin steht, sie müssen stimmberechtigte Plätze schaffen für Außenstehende und so weiter, dann haben sie es nicht gemacht. Aber ansonsten würde ich sagen, DFL-Forderung erfüllt. Das muss ja so sein, wir haben ja eine Lizenz bekommen.
Na gut, aber das, was ja behauptet war, dass eine Auflage ist quasi,
ja.
Zu sagen, du musst bis zur Winterpause vorlegen, den Plan, wie du mit dieser Mitgliederschicht umgehen willst. Das ist ja quasi, du hast die Lizenz unter dieser Bedingung gekriegt, irgendwie im Verlauf der Saison noch was nachzureden. Ja. Das heißt ja nicht, dass du am Anfang der Saison schon alles richtig gemacht hast. Das heißt nur, dass die DFL sagst, okay, du hast noch die Chance oder du hast die Zeit, das noch bis dahin da zu erledigen. So klassische Sachen, die es ja auch gibt. Du musst Transferlöse nachweisen bis irgendwie Januar, weil irgendwie dein Haushalt so schlecht ist. Also der Aufnahmen, die einfach längerfristig sind. Ja. Und da ist natürlich wirklich die Frage, was ist der genaue Wortlaut, was wollen sie wirklich, etc., den man natürlich nicht weiß. Da kannst du ja mal ein bisschen spekulieren, aber
also es scheint ja eines getan zu haben, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, das Oberhaus sieht, was sie verändern mussten. Da gab es ja Veränderungen im Präsidium da und so weiter und mit Geschäftsführer, Präsidenten und so. Und auch diese Mitgliedschaft, das ist die Öffnung. Das ist für mich die Öffnung, für die breite Masse, am Verein mitzuwirken. Du hast ja da irgendwie gewisse Vorteile und so weiter oder mehr Möglichkeiten
als sich vom Trainer über den Platz schäufen.
Zum Beispiel, was auch immer. Ja. Und ja, es gibt so Dinge, da träumt andere davon.
Ja.
Ich nicht.
Ja.
Aber sie haben da was getan und finde ich einfach, denke ich mal, Forderung erfüllt.
Ja, es ist für mich echt kein Herzensthema. So. Also manche mag das wirklich, wie gesagt, das sehr, sehr stören und die haben das wahrscheinlich, finden das auch toll, sowas zu haben, so also solche Vorteile, aber das ist wirklich wurscht. So. Okay, mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, zur Winterpause oder so sehen, ob das erfüllt war oder nicht, oder ob das ein großes Problem war oder nicht.
Bei den nächsten
Lizenz oder ob wir rausfliegen, ob wir generell nur noch Regionalliga spielen dürfen, oder?
Das denke ich eh nicht.
Ach Quatsch. Das war ja schon wie bei der Lizenzgeschichte, wo wir gesagt haben, im Prinzip können wir gern drüber reden, aber im Prinzip sind wir uns alle drüber einig in der Basis, dass das irgendwie geklärt werden wird. Und siehe da, kam.
Just am Ende vor dem zweiten Ablauf der Widerspruchsfrist wurde gesagt, alles klar, alles war super. Ja, es ist schon
schwierig. Ja, schön war es damals. Gut. Dann haben wir das weg. Was hast du noch für Themen? Ich habe hier noch den FC International. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Thema hier noch, das heiße Eisen noch anpacken müssen.
Davon habe ich auch gar keine große Ahnung, außer dass ich die Philosophie-Seite auf der Seite
gelesen habe. Hast du das Einhorn dir mal angeguckt?
Ja. Ich weiß noch, also ich habe auch die Begründung gelesen, warum es ein Einhorn ist. Das erschließt sich mir trotzdem nicht so ganz, aber es sind hehre Ziele. Ich bin dafür. Konkurrenz belebt das Geschäft und alles ist toll. Ich wünsche alles Gute.
Ja, aber ich verstehe es ja immer noch nicht, warum nicht ein Tiefensee sagt, okay, ich mache ja irgendwie bei irgendeinem Verein, beim SV Lindenau 1848 oder wie auch immer, ja, was auch immer für eine Jahreszahl, in einem Viertel, wo Migration auch ein Thema ist, engagiere ich mich, versuche da Sachen zu schaffen. Warum brauchst du den neuen Verein?
Also, ich verstehe auch nicht, warum die CDU mit schwarzen Plakaten mit so einem orangen Gesicht drauf wirkt.
Dann mache ich mir auch keine Gedanken.
Du meinst, es gibt Sachen, die müssen sich nicht erschließen, das sind einfach so.
Es gibt Sachen, die verstehe ich nicht und das ist okay.
Ich glaube, weil man dort komplett was Neues gemacht hat. Wenn du jetzt zur Lindenau 88 oder so gehst, da gibt es schon Vereinsstrukturen, da sind auch schon Leute da.
Ja.
Und ich glaube, dort hat man einfach eine Geschichte, die komplett am Boden war, einfach komplett neu besetzt und gesagt, so jetzt machen wir hier das. Und dann haben sich welche gefunden, die sowieso schon was machen wollten. Ja, Heiner Backhaus oder so, die auch international ihre Flügel schon ausgestreckt haben.
Meinst du das?
Ich FC International?
Aber meinst du, dass der Heiner Backhaus mal länger als ein Jahr durchhält? Also, der hat es ja eigentlich nirgends länger als ein Jahr ausgehalten in seiner Karriere.
Wenn es den Verein voranbringt und adäquaten Ersatz dann später gibt.
Er hat mit dem Einhorn seine Bestimmung gefunden jetzt.
Ja, weiß ich auch nicht mehr. Peter Packard wurde auch noch oft in Leipzig gesehen. Wer weiß, was der noch so macht.
Der Nachfolger von Backhaus wahrscheinlich.
Keiner.
FC Indoor.
Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, mir erschließt sich die ganze Geschichte auch noch nicht. Oder das Ziel, wo es da genau hingehen soll und so weiter.
Ja, vor allem ja auch mit der, ist ja irgendwie so diese Idee, okay, wir machen so ein bisschen das interkulturelle Arbeit, Migrationsarbeit. Ja, schön und gut, ja. Aber wozu brauche ich dann, habe ich dann als Verein das Ziel, irgendwie in der Landesliga einzusteigen, wo die Lizenz offensichtlich gerade wackelt. Und gleichzeitig zu sagen, naja, wir wollen ja perspektivischen Stadion bauen mit Flutlicht und einem drum und dran. Also wozu, wenn ich irgendwie ein bisschen interkulturelle Arbeit im Stadtteil leisten will, reicht irgendein Basisverein, der irgendwie vor sich hin popelt, wie es der SV Lindenau macht. Komme ich mal irgendwie im Stadtpokal vielleicht mal in die letzte Runde, ja, tun ein bisschen Fame haben und ist gut. So. Also wozu habe ich denn den Anspruch irgendwie relativ hochklassig, wenn man das mit den anderen Leipziger Vereinen, Chemie und Lack vergleicht, wieso versuche ich mich auf derselben Ebene mit denen zu betteln? Sportlich. Also worum geht's? Geht's irgendwie um einen sportlich erfolgreichen Verein oder geht's darum, irgendwie städtisch relevante Arbeit zu machen?
Klappern gehört zum Handwerk.
Mit großer Flutlichtanlage.
Du redest ja auch drüber, insofern ist doch das Ziel schon erreicht.
Ach, Mist, Rennfeind.
Vielleicht wird er auch bald ein Stadion frei, weiß ja nicht.
Ich meine, wir wollen
ja eigenes bauen, vielleicht warten sie ein bisschen, vielleicht kommt ja ein neues Stadion, man weiß es ja nicht, was so passiert.
Da bin ich gespannt, das sehe ich
das nicht. Aber es hätte natürlich einen gewissen Reiz, hätte es.
Ach nee, ich finde das schön, ich will das nicht, ich will, dass das bleibt, da wohne ich nicht so weit weg.
Also nur um es nachvollziehbar zu machen, ihr seid im Thema ein bisschen gesprungen, es geht für euch gerade darum, dass ob die Red Bull Arena, tralala, oder diese immer wiederkehrenden Gerüchte, dass es irgendwo auf der grünen Wiese einen Neubau geben soll.
Ich wollte die einfliegende Flutlichtanlage ich gerade mal weiterführen in Richtung, dass man vielleicht doch, ich meine, es wird ja immer viel gemunkelt, viel erzählt und so weiter, und es wurden ja schon 1000 Grundstücke verkauft und alles neu und alle wissen das ganz genau. Und
macht es noch Sinn, sich welche aufzukaufen irgendwo am Stadtrand?
Ich glaube nicht, die Filetstücke sind, glaube ich, alle bei BMW, Porsche, die haben das schon ganz gut für sich, glaube ich, schon aufgeteilt. Nee, weiß ich nicht.
Musst du mal gucken, ob du noch irgendwo so S-Bahn-Nähe,
Autobahn-Nähe, so ein 5-Meter-Stück, was sie dann unbedingt brauchen und dann sich dann irgendwie Millionen.
So Quadratmeter.
Sieht man doch immer in Höhlen.
Da wo der Mitte der Punkt
genau.
Ist.
Und dann was aus 20 Meter tief gebaggert.
Da wurde der rote Brauseblock. Und drumherum Fußball gespielt.
Genau.
Mitten drin steht man dabei. Ja. Also, ich sag mal so, nachdem ich auch schon immer finde, dass man gewisse Anbindungen und oder verkehrstechnische Sachen verpasst hat. Und das Stadion ist sicherlich, das ist ein Stadtstadion, haben nicht viele, völlig in Ordnung. Aber ich denke trotzdem, dass das Konzept trotzdem ein altes war und nicht ganz zu Ende gedacht, um damit weitere 10, 20 Jahre zu bestehen.
Müsste auf jeden Fall gerne das Verkehrskonzept geben, da hast du vollkommen recht, da zum Bahnhof zu fahren und dann mit Shuttlebussen oder mit der Straßenbahn dahin juckeln. Vor allen Dingen, ich weiß noch, beim Darmstadt-Spiel kam ich auch gerade erst nach Leipzig wieder und musste dann, da waren noch Baustellen auf der Gernallee, und dann mussten alle rundherum über den Westplatz bis Hohwede, das war schrecklich.
Also da war so sicher, also zum Glück waren die Darmstadt-Fans sehr, sehr nett, so wenn da, was weiß ich, jetzt Dynamo da gewesen wäre, weiß ich nicht, wären wir nicht angekommen, war jetzt so
Hälfte. Sie wären eh ein paar Mal ausgekommen.
Ja, das stimmt.
Aus Dresden direkt.
So eine brennende Schneise aus der Neustadt.
Ja, aber dann hast du so ein Stadion wie in München, das steht irgendwie auf der grünen Wiese und dann fährt die U-Bahn leider nicht, weil es gebaut wird zwischendurch, da hast du noch mehr die Arschkarte. Da kannst du noch nicht mal hinlaufen. Also das ist so, ich meine, was, wenn du jetzt irgendwie dein Stadion auf die grüne Wiese nach Schreuditz stellst, da hast du dann irgendwie einen S-Bahn-Zubringer, der muss dann irgendwie mal hinfahren, dann tuckelst du die ersten 20 Minuten raus, du hast einen Sturmfall, das ist total ätzend, irgendwie ein Stadion auf der grünen Wiese. Und dann hast du irgendwie vielleicht noch das Problem, dass mal gebaut wird und dann fährt trotzdem irgendwie kein Zug und dann tuckeln alle mit Auto da raus oder was. Also ich meine, was gibt es schöner als ein Innenstadtstadion, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann? Fahrrad laufen oder mit der Bahn fahren. Man muss ja nicht unbedingt aus der Stadt kommen, man kann aus der anderen Richtung kommen.
Also es müsste auf jeden Fall irgendwie für den öffentlichen Nahverkehr ein anderes Konzept sein. So, ansonsten finde ich es total super. Gut, mit dem Auto, auch mit dem Auto ist es schwierig, wenn jetzt immer Chemnitz oder so da waren, parken wir bis runter die ganze Straße. Und das ist für die Fantrennung, glaube ich, katastrophal.
Also, da möchtest du aber dann kannst du dir doch sowas wie dieses, in Halle haben sie es ja zum Beispiel extrem clever gelöst beim Auswärtsspiel von uns, ne, wo wir Auswärtsspiel machen. Da gab es irgendeinen Parkplatz, der war irgendwie einen Kilometer weg vom Stadion, relativ groß, wo irgendwie, was weiß ich, 300 Autos hingepasst haben, 400 Autos. Da haben sie die ganzen Leute gesammelt, dann haben sie irgendwie einen Shuttlebus eingesetzt,
und wenn der voll war.
Und dann ist der von diesem extrem weit entfernten Parkplatz, ist dann irgendwie mal in meinen Bus reingefahren, hat die Leute zum Stein gebracht und nach dem Spiel wieder zurück. Ja. So, das war total perfekt, das kannst du doch in Leipzig auch machen.
Ja, gab's ja auch bei Darmstadt, bei der Messe.
Ja, aber
das ist reingefahren, der Fanzug, und dann alle in die Busse und dann...
In der Messe, genau, vom Bus. Aber dann hast du ja dann trotzdem immer noch, wie du sagst, die Autos, die da irgendwie da zum Stadion alles zuparken. Und die kannst du ja auch abfahren, die kannst du einfach irgendwie 2 Kilometer entfernt auf einen Parkplatz abstellen, an der Messe meinetwegen auch, da gibt's irgendwie einen Parkplatz. Und dann setzt du die damit in die Shuttlebusse und fährst du durch die Gegend.
Also das lässt sich ja organisieren. Nur wenn du nicht so viele Baustellen hast wie permanent. Ansonsten ist dieses Zeitkonzept dann eher doch.
Dann musst du nicht Schrauber fahren. So mit einer Gondel unten dran, einer großen
Hubschrauber. Zum Beispiel,
Adventure. Zum Eimer. Red Bull Air Race. Die haben doch irgendwie so einen Quatsch. Dann kannst du doch dein ganzes Zeug machen.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Hier fliegen die Gästefans mit den Red Bull Air Racern.
Hätte was, ja. Schon größer an die Marke.
Würde natürlich marketiert werden. Ja.
Aber am Ende haben wir 44.100, was haben wir, 99 Plätze oder 93 Plätze. Ja.
Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir schon mal das Thema kurz hatten. Ich glaube, das Thema ist noch lange nicht so spruchreif, bis nicht das Stadion mal eine ganze Weile lang ausverkauft war. Und dann können wir darüber reden. Und das sehe ich so schnell noch nicht. Auch in der ersten Liga sehe ich das nicht. Vor allen Dingen, weil RB auch erstmal in die erste Liga kommen muss. Und in drei, vier Jahren maximal sehe ich uns drüber diskutieren. Aber dann könnte es mitunter vielleicht auch mal ganz schnell gehen. Aber dann ist natürlich auch ein Riesensprung. So, du hast jetzt ein 44.000-Leute-Stadion. Wie groß machst du das zweite? Machst du dann 80.000 oder willst du dem BVB den Finger zeigen und sagen, hier, wir machen 120 und dann...
Ja, aber für wen?
Ja, eben, das meine ich erst. So, wie willst du diesen Sprung rechtfertigen? Wo sollen die Leute plötzlich herkommen? RB hat ein großes Einzugsgebiet mittlerweile doch schon, aber das wirst du damit nicht rechtfertigen können. Also sehe ich noch nicht. Also da wird sich noch einiges tun müssen. Da müssen noch einige Lokschals zu RB-Schals werden, glaube ich.
Also du bist ja mit 60.000, wärst du schon irgendwie an der Kapazität, die irgendwie für die Stadt überdimensioniert wäre.
Nein, das wäre über ein Zehntel.
Was also, du, aber wenn du mal von der Stadt rechnest, aber guck mal, wenn du erste Liga spielst, und ich sag mal, wenn wir dann unser erstes Champions League-Spiel machen, Quali-Spiel, fangen wir mit der Quali an, dann...
Erstes Qualifikationsspiel gegen Nagorno-Karabach, dann hast du nicht gesehen, da hast du irgendwie 6.000 Leute im Stadion.
80.000 Karten. Sag ich dir so, wie es ist. 80.000 Karten auf dem Schwarzmarkt, 2.000 Euro.
Tankstelle verschenkt wahrscheinlich.
Ja, ein Stück, 40.000 werden noch verschenkt.
Genau, wie immer. Also denke ich schon, aber guck mal, wo hast du denn, du hast in Berlin das nächste, bei Hertha.
Ja, aber guck dir Hertha an. Was die für ein Einzugsgebiet haben, die kriegen ihr Stadion auch nicht voll.
Weil's
die haben so eine Probleme, da ihr Stadion voll zu kriegen mit Umland-Leuten. Also ich meine, wenn die es nicht schaffen, in einer Millionenstadt mit einem Umland, was
irgendwie die Champions League ist.
Champions League? Naja, ich erinnere mich. Aber ich meine, bei dem Einzugsgebiet solltest du so ein Stadion auch mal voll kriegen ohne Champions League. Also das ist ja so... Ich sage, man denkt da irgendwie in Dimensionen, die, glaube ich, der Fußball auch gerade in den Preisklassen, die irgendwie Bundesliga bedeuten, irgendwie nicht voll kriegt. Also du hast nicht irgendwie die Familie, die irgendwie sich in der Bundesliga 17 Spiele plus Champions League plus Qualifikation plus DFB-Pokal leistet. Das funktioniert da irgendwann nicht mehr. Also da bist du ja jetzt schon langsam so an der Grenze, wo du dann irgendwie anfängst, im A-Sektor irgendwie 30 Euro in der Mitte zu zahlen, dann rechnest du hoch auf die erste Liga, bist du bei 50. Wahrscheinlich locker und das legt dir irgendwie keiner mehr hin irgendwann. Also da gehst du irgendwie nicht mehr, das kannst du irgendwie vergessen. Will ich nicht. Also ich glaube da nicht dran, dass das irgendwie so du mit der Kapazität von 44.000 irgendwie schnell in die Grenzen stößt.
Nee. Ich bin auch noch eher so, dass ich denke, irgendwann wird sich das klären mit dem Kauf und dann wird es einen großen Umbau geben und nicht nur die Stühle, die alle mal haben wollen, in den RB-Farben, sondern vor allen Dingen, was du sagtest, die behindertengerechte Gestaltung und dann sehen wir weiter. Aber das wird sich dann bestimmt auch mal spätestens in der ersten Liga wahrscheinlich klären, was da nur ist. Keine Ahnung.
Aber klar, also wenn man so den Mathe-Schätz-Hintergrund sieht, ne, dann kann man sich natürlich wiederum vorstellen, dass der irgendwann sagt, hey, ich brauche mir jetzt meine eigene...
Vor allen Dingen, wenn es da Querelen gibt, von wegen, dass es schwierig wird, das Ding zu kaufen in der Stadt oder irgendwas da
umzubauen.
Genau. Oder dass die Stadt sagt von wegen, wir können euch nicht einen S-Bahn-Zugang auch noch dahin bauen, obwohl wir drei direkt nebeneinander gebaut haben. Ich glaube, dann ist da ruckzuck die Idee von, dass man sagt, geh mal raus nach Schkeuditz. Das wird schön.
Ja, das wird herrlich. Das wird herrlich.
Und dann werden Schkeuditz. Sie alle RB Schkeuditz nennen.
RB Schkeuditz. Nicht mehr Markranstädt, sondern Schkeuditz. Das wird schön. Na, super. Dann freuen wir uns schon auf die Debatte. Wir sehen uns in 3 Jahren an dieser Stelle wieder. Das ist Stadion, neuen Stadion-Diskussion. In 4 Jahren. Du denn mit den 80.000 Champions League-Besuchern?
Selbstverständlich.
Ach, Champions League. So, ihr Quatsch. Champions League ist für sich. Ich finde, das ist ja das Schlimme, so bei Champions League, Europa League ist ja, dass man dann, da fährst du, dann hast du dann Auswärtsspiel in der Ukraine, in Kasachstan, hast du nicht, wie fährst du dann zum Auswärtsspiel? Kannst du ja vergessen. Deine, sowas wie, ich bin Allesfahrer, ne? Ist da nicht mehr.
Fanbus. Genau. Fanbus.
Fanbus.
Zu dem Montag
dann los. Und kommen irgendwie Freitagabend wieder.
Ja, genau.
Ja, super. Ne?
Nach, Fantiman. Oder wie das heißt.
Ja. Das ist schön.
Das hätte doch was. Ja. Das stelle ich mir jetzt gerade vor, das ist cool.
Dann hast du sowas
wie eine Woche Urlaub weg.
Mit diesen Runden, die ja jetzt, die Qualifikationsrunden, wo du ja auch alle 2 Wochen irgendwie eine neue Runde hast. Mhm. Und ja auch erst, aber nach der ersten gehst, gegen wen du dann in der zweiten spielst und dich quasi binnen einer Woche musst du dich dann quasi kümmern, wie du, wo du deinen Gegner gehst, hast du eine Woche Zeit, dich um Flug oder etc. zu kümmern.
Genau, fliegst nach Lissabon.
Vielen Dank.
St. Peters.
Du könntest auf gut Glück dann irgendwie schon so ein Voraus für Mieter buchen, aber das ist auch schwierig.
Vielleicht führen sie dann mal so eine Art Europa-Ticket ein.
Ja, du musst ja halt auf jeden Fall
so eine Flatrate-Versicherung
holen immer. Ja, und dann taktieren auf
das. Auf Mannschaft. Die Mannschaft fliegt ja dann mit dem eigenen Flieger, vielleicht haben sie dann so im Gepäckraum noch so eine
Fan. 80.000 Fans. Eben. Was schon wieder für Schkeuditz spricht, weil dort die Antonovs stehen.
So ganze 1000
Leute reingestapelt
werden
in den Bauch.
Und die Thermaschine.
Ja. So wird es werden, auf jeden Fall bin ich.
Wir haben Ideen. Wir sind bereit, als kreatives Stichwort hier in Erscheinung zu treten.
Als stimmberechtigtes Mitglied.
Als stimmberechtigtes Mitglied Spaßanträge einzubringen. So, steht noch was auf deiner Liste? Deine Liste ist ja schon zugeklappt, dann ging es ja noch gar nicht los. Super, meine ist auch abgearbeitet. Großartig, FC International, haben wir auch alles gesagt. Wir unterstützen den Verein aus vollem Herzen. Gucken, was draus wird und sehen uns vielleicht in der Konstellation oder in anderen Konstellationen oder wie auch immer. Demnächst an dieser Stelle wieder. Vielleicht regelmäßig in nächster Zeit, jetzt der Saison. Denke mal, dass wir dann so wieder im Monatsrhythmus irgendwie gucken, dass wir hier zusammen finden. So, hat mir viel Spaß gemacht, euch auch ein bisschen.
Ja. War sehr schön.
Gerne. Schön, dass ihr da wart, schön, dass wir da waren. Und viel Spaß am Samstag im Spiel. Bis dahin.
Danke.
Bis dann.
Japanischer Bier. Wer hat denn für Fisch im Podcast-Becken?